Guten Abend, heute ist der 22. März 2026. Wir haben die Episode Nummer 299 vom Donautech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André und der Tom.
Hallo.
Achso, jetzt habe ich die Pause nicht gemacht.
Alles
der
gut.
André.
Sind ja agil.
Und der Tom. Ja, mich hat gerade ein bisschen die Nummer verwirrt, ja. 299, brutal. Ja, ich weiß nicht, so ein 300er, so eine große wie die Flickshow werden wir nicht zusammenbringen, mit so einer riesen Runde an Gästen, sag's gleich mal vorab, aber ja, 209 ist schon nicht so schlecht.
Ja, voll, aber
schon einiges beieinander.
Ah, eigentlich sogar über Corona dann damals ist mir eigentlich dann einmal eingefallen, weil gerade bei der Flickshow, die hat sich ja dann eigentlich ziemlich zerbröselt.
Stimmt.
So während Corona, gell? Ja. Seitdem ist zumindest eine andere Zusammensetzung quasi dann einbürgert bei einer.
Ja, weil der Tim und sie generell, glaube ich, alle ein bisschen am Anfang gesträubt haben gegen das Remote-Aufnehmen und so, ja. Was bei einer natürlich ein bisschen schon, okay, das lebt ein bisschen von dem Beieinandersitzen, alle gemeinsam und ein Bierchen trinken auch und so, ja. Ist bei uns anders, weil wir das jetzt eh schon länger eigentlich total als Double-Ender quasi machen als Remote-Session. Ja, ganz früher, gell, am Anfang haben wir das schon eigentlich hauptsächlich so gemacht, dass wir beieinander gesessen sind, ja. Also wenn wir da in Linz im Büro oder früh oft getroffen waren und so.
Ja, genau, da war es ja da von den Örtlichkeiten am Anfang nur ein wenig leichter.
Ja.
Weil wir im Grunde eine Zeitl ziemlich nahe waren von den Büros her.
Genau.
Aber eigentlich dann auch seit Corona, glaube ich, dann, ja, eigentlich eh schon vor Corona.
Vorher eben schon, ich glaube.
Aber dann seit Corona eigentlich war nicht mehr.
Ja.
Vorher haben wir uns hin und wieder, glaube ich, mal getroffen, um Weihnachten oder so.
Ja, genau. Ich hätte jetzt auch gar nicht mehr so das, also ich habe das mobile Setup auch schon gar nicht mehr, also schon lange nicht mehr getestet, auch dieses mit dem was haben wir denn mal gehabt, das, was du verwendest, ist ja immer noch diesen,
wie
heißt der?
Der Zoom.
Der Zoom, genau, H6, mit dem haben wir das auch aufgenommen.
Der Zoom dann, gell? H6, genau.
Genau.
Wo ich ja neulich, oder Ende letzten Jahres dann ein bisschen gekämpft habe, wieso auch immer.
Ja.
Genau.
Ja. Na gut, Themenliste haben wir wieder einiges natürlich. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, war das jetzt wieder der übliche 3-Wochen-Abstand oder?
Ich glaube fast, schon, oder? Ich glaube, wir haben nichts
größeren Zweiter, dritter, Sprung, ja, war es letzte Mal,
drinnen gehabt, wieder.
Bei mir ist jetzt irgendwie so, wie können wir ja machen einfach wieder, weil ich habe schon so viele Dinge wieder über Themen, aber es ist ja der normale Abstand wieder.
Ja, voll. Also gerade diese ganzen AI-Themen und so, da geht es ja so schnell.
Es ist jedes Mal dasselbe, ja.
Voll. Aber haben wir wieder ein bisschen was zum Erzählen.
Auf jeden
Fall.
Sollen
wir vorher die Apple-Produkte, die schon jeder durchgehört hat, auch nochmal durchkannt?
Gehen wir nochmal kurz durch, so. Wir fahren halt klassisch nach einer Apple-Keynote, war ja keine, aber doch ein paar Produkte haben sie rausgebracht, gell? Gehen wir das wieder mal
durch. Ich habe das gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht so mitverfolgt, aber ich glaube, sie haben es nur jetzt announced einfach, oder?
Ja, es war so, das haben sie jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gemacht, dass sie dann irgendwie so eine Woche haben, wo sie jeden Tag irgendwie ein bisschen was ankündigen oder halt einfach auf der Webseite live schalten so quasi. Und dann machen sie teilweise ein bisschen so YouTube-Videos dazu halt, präsentieren sie das ein bisschen, aber eigentlich mehr so Marketing-Werbevideos. Und genau, oder mal was Längeres mit 10 Minuten, wo sie ein bisschen auf die Details eingehen. Ja. So haben sie das auch wieder diesmal gemacht, von Montag bis Donnerstag.
Und das Wichtigste sind vielleicht, kann man gleich sagen, die AirPods Max 2. Das habe ich heute erst gehört. Bei meiner Hunderunde, die ich Podcast gemacht habe, haben sie in der Freakshow auch darüber geredet, über die AirPods Max 2.
Ja.
Die sind ja komplett bei mir vorbeigegangen. Obwohl ich sagen muss, ich habe ja vor einiger, also wie die Anser rausgekommen sind damals, habe ich mir auch mal eins besorgt, refurbed aber.
Ja.
Weil die sind ja dann so zurückgeschickt worden von den Leuten. Genau, und da haben wir über Amazon Retourenkauf, weiß ich nicht, ob das jetzt noch heißt, aber auf jeden Fall über Amazon, also Refurbed gekauft. Mhm. Und die habe ich halt noch.
Ja.
Nie mehr hin und wieder, wenn ich im Büro bin und wirkliche Ruhe brauche. Mhm. Aber ich muss sagen, also das ist wirklich eins von den Produkten, das eigentlich nicht so mega geil ist, irgendwie. Mhm. Erst einmal dann voll weiß, sie sind ziemlich schwer.
Ja.
Dann, ich habe diese Silbern, was die sind, die haben sie ja ziemlich verfärbt, also was eigentlich auch ungewöhnlich ist.
Okay.
Für so doch relativ, ich meine, refurbt, man ist nicht so teuer, aber trotzdem haben auch nur ein paar 100 € gekostet. Mhm. Und ja, aber vielleicht haben sie da jetzt bei der, ich weiß nicht, sind, also du das auch geschaut, sind die Zwara AirPods Max da jetzt irgendwie leichter waren oder so?
So? Eigentlich kann man sagen,
schaut's ja im Grunde genau gleich aus.
Die sind komplett gleich geblieben, außer dass innen den H2-Chip jetzt haben.
Mhm.
Ja. Und halt deswegen auch, dass die diese ganzen adaptive Geräuschunterdrückung oder das Zeigerlicht halt haben. Ja. Und die Unterstützung für, was ein Live-Translate haben sie das vorher schon gehabt, aber halt einfach, sie haben eigentlich nur die Processing-Unit eigentlich upgraded.
Okay.
Von H1 auf H2.
Aber irgendwann haben sie schon mal einen Neichen mit USB-C dann ausgebracht.
Da war aber gar nichts anderes, außer dass der USB-C-Port anders war. Ja?
Ja.
Und jetzt nur dies. Mich wundert es oft, also ich habe es auch mal probiert, wir haben es mal geholt und habe gemerkt einfach nach einem Tag, nein, die sind mir eben viel zu schwer und vor allem, ich halte das ganz lang, also ganz schwer aus, diese Over-Ear-Kopfhörer zu lang tragen, da wird man so warm bei den Ohren. Der Podcast ist die einzige Situation, wo ich das tue, 2 Stunden lang. Und das ist dann echt die Grenze, länger halte ich das nicht aus. Und ja, was mich echt wundert, ist, dass ich immer wieder echt Jugendliche oder auch Kinderteile sehe, die Dinger, ja, da bin ich, Alter, also solche Kopfhörer quasi, haben mir eigene Eltern gekauft, wow, ja, also, oder auch, dass so Jugendliche, mit denen wir rumlaufen, denke ich mir, wow, ganz schön viel Kohle ausgeben für so Kopfhörer, ja.
Ich habe jetzt auch gerade geschaut, die kosten ja trotzdem da jetzt neu 580
oder sowas,
quasi
ja.
Schon.
Ja.
Weiß nicht, ob die schon immer so teuer
waren. Ja, also, ich möchte sogar früher, über 600 kostet sogar, oder?
Okay. Ja, weiß nicht, also bei uns in der Family gibt's Leute, die haben halt die, was der, die Sony, die sind ja die Klassiker, diese XM6.
Ja.
Also 6 ist, glaube ich, die aktuelle Generation. Ich glaube, wir haben die 5er, aber wurscht. Genau, da gibt's ja von Sony so Bluetooth-Kopfhörer, Over-Ear und ja, genau, die sind halt, glaube ich, um die Hälfte günstiger.
Mhm.
Also wenn man da nur vergünstigt sprechen kann, kostet halt auch um die 300 oder vielleicht kriegst du es auch unter 300 schon.
Ja.
Genau. Und die sind aber halt weit angenehmer. Ich glaube, dass die auf dem Klang auch top sind.
Mhm.
Ja, also gerade bei den Kopfhörer ist mir jetzt da zumindest nicht alternativlos, glaube ich.
Nein, sicher nicht. Naja, wie gesagt, das war vielleicht nur das. Ja, eigentlich haben es mehrere Updates gemacht, die ähnlich waren, weil auch von den anderen Geräten, die Meieren, haben sie halt so Speed-Pumps halt gemacht, kann man sagen. Ja. Also zum Beispiel beim iPad Air haben sie auch halt, okay, gibt ein neues iPad Air mit M4 jetzt drinnen, statt, weiß ich nicht, vorher M2 oder was sie jetzt letztes gehabt haben. Oder was, eh schon auf M3, aber da hat sich eigentlich auch sonst nicht wirklich viel geändert. Ja. Was haben sie sonst bei die, also genau, MacBook Pros haben sie auch upgraded, ja, halt mit M5 14. Ja.
Mhm.
Wollten sie die anscheinend ja eh schon letztes Jahr, Ende letzten Jahres rausbringen, da hat sie sich aber irgendwie mit dem Prozessor noch ein bisschen verzögert. Und da haben sie jetzt dann sozusagen, ein bisschen was Eigenartiges gemacht von der Aufteilung der CPUs sozusagen, weil da gibt's ja immer vorher jetzt gegeben diese, Efficiency Cores und Performance Cores, ja. Und da hat es immer so eine Aufteilung gegeben wie, keine Ahnung, du hast 2 Efficiency und 4 Performance oder 3 und 6 oder keine Ahnung so halt, ja. Da waren immer weniger Efficiency Cores wie Performance Cores, ja. Jetzt haben sie das eigentlich geswappt, das heißt, du hast mehr, eigentlich jetzt die Dinger mehr per Efficiency Cores wie Performance Cores, beziehungsweise haben sie es auch umbenannt, ja. Mhm. Es gibt jetzt 3 Arten von solchen Cores, ja.
Mhm.
Wir nennen es denn dieser Satz, muss ich da auch noch mal hinschauen in den. Wenn man sich da jetzt den 16er zum Beispiel auswählt, mit einer Textur. Und dann den Max-Chip anschaut. So. Ah, wo sieht man denn das?
Also, das heißt mit 5 Superkernen,
genau, und Superkernen. 10
Performance-Kernen.
Genau. Und da sind quasi 3 Arten von Kernen halt. Ja. Mhm. Und die gibt's jetzt die Efficiency, die Performance und die Super. Ja. Und die sind halt unterschiedlich aufgeteilt. Schau ich gerade noch. Genau, 4 Superkerne, 6 Effizienzkerne. Ja. Ist zum Beispiel beim M-Chip. Mhm. Beim M Pro sind 5 Superkerne und 10 Performance-Kerne. Ja, also mhm. da ist quasi die Gewichtung ein bisschen anders. Also die Performance sind eigentlich die schwächeren wie die Super, aber du hast jetzt mehr davon. Mhm. Ja? Und vorher war immer das Verhältnis anders. Und okay. dann gibt es noch die, man merkt sehr schon, der M-Chip hat quasi Super- und Effizienzkerne, aber der M-Pro hat Super- und Performance-Kerne.
Ja,
und die okay, Performance-Kerne sind ein bisschen besser wie die Effizienzkerne, liegen so zwischen oh, Super und Effizienz.
Mhm.
Ja? Also da haben sie ein bisschen eine neue Variante jetzt bastelt.
Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Mhm. Mhm. Was ist da jetzt dann, was ist da jetzt dann der Unterschied zwischen dem Effizienz und dem Performance-Kern?
Im Detail, keine Ahnung.
Kann das so?
Also braucht er einfach weniger Energie und hat halt nicht so hohe Rechenleistung halt. Ja. Also vor allem sind wir das so argumentiert, ja. Weil die ersten Efficiency-Cores ausgebracht haben, da bei den M1-Chips, die laufen, also quasi, dass alle Hintergrund-Jobs halt auf denen laufen und so weiter, weißt du.
Ja.
Und jetzt sind, ja, ist es halt ähnlich, aber du hast halt jetzt dann die Performance-Kerne und die sind ein bisschen besser wie die Effizienz-Kerne. Und du hast viel mehr davon. Ja. Eher so aus dem Ding wahrscheinlich, dass das meiste quasi, was du tust, die Performance-Kerne daheben. Ja, und nur ganz spezielle Auslastungen, hochaufwendige Rechenleistungsdinger dann die Superkerne ersprachen.
Mhm.
Ja.
Die Superkerne. Okay.
Ja.
Okay, weil ich schaue da gerade bei mir zum Beispiel, ich habe den M1 Max noch.
Ja.
Laptop und der hat, ja genau, der hat da 10 Kerne und da sind halt 2 davon die Efficiency-Kerne.
Wo schaust
und 18 Performance-Kerne. Naja, du kannst ja in diese Activity-App reingehen.
Mhm.
Activity-Monitor-App.
Activity-Monitor. Am
Mac. Genau, da gehst du dann auf CPU und dann klickst doppelt in diesen CPU-Graphen rein.
Mhm.
Und dann geht wiederum so ein Fenster auf, da siehst du das wirklich pro
CPU-Kern. Da steht auch Efficiency drinnen und so.
Genau, gell? Da steht die Bezeichnung dann drinnen.
Mhm. Ja, stimmt, ja. Mhm. Habe ich nicht gesehen, so, ja. Da siehst du, was die einzelnen so dann halt, ja, genau.
Mhm. Ja. Und da sieht man jetzt zum Beispiel gerade bei der Aufnahme, läuft eigentlich von der Performance-Kerne ja quasi fast nichts, außer vielleicht einer.
Mhm.
Aber halt die Efficiency sind halt
ja
gut in Benutzung sozusagen.
Ja, genau. Ja.
Okay, interessant, ja.
Mhm.
Ja, Wahnsinn. Ja, ich meine, ich muss ehrlicherweise sagen, ey, ich habe mir es halt auch doch bei dieser Diskussion da bei Freakshow im Podcast eben, die ich mir auch gekocht habe, da beim Spazieren gehen.
Ich habe eine Woche nicht gekocht, beim Kärchern von der Terrassen habe ich
beim Kärchern. Jawohl. genau. Ja, haben wir auch gedacht, ich meine, ganz ehrlich, der M1 Max, den ich habe, der tut es halt eigentlich immer noch, muss man sagen. Ja,
ja.
Also der ist jetzt Baujahr, ich weiß gar nicht, was ist
das? Ja, 2021, oder?
Nee, irgendwie so. Ah ja, genau. Der steht ja da, 16 Inch, genau, 2021.
Mhm.
Ich habe ihn, glaube ich, zwar ein wenig später gekauft oder so.
Ja, ja.
Aber, naja.
So das ist bei uns in der Firma auch so arg, weißt du, wir haben da wirklich, damals, wie die M1 rausgekommen sind, wirklich, glaube ich, 5, 6 oder 7 neue Geräte gekauft, weil halt einfach die alten, alle die Probleme mit der Tastatur und so weiter, ja.
Ja, genau.
Und die haben wir eigentlich alle nur im Einsatz, ja. Und keiner jammert und sagt, ich brauche unbedingt ein neues.
Mhm.
Ja. Also, und jetzt haben wir halt immer wieder, wenn ein neuer dazugekommen ist, ein Kollege, haben wir dann mal halt, was der halt so ein MacBook Air mal mit einem M3 oder so irgendwo, oder irgendwie letztes Jahr, der was einer angefangen hat, vielleicht schon mal ein M4 gekriegt oder so, aber die M1 sind alle noch, es gibt da keinen, der was sagt, das tut nicht, ich brauche einen neuen, so quasi. Ja?
Ja.
Das Einzige, was ich mir jetzt, da wo ich jetzt selber sage, okay, es könnte sein, und da gibt es ja diese Gerüchte, dass irgendwann jetzt wirklich einmal ein Redesign nochmal vom MacBook Pro machen halt wieder. Und da gibt es ja diese, eh schon lange die Gerüchteküche, dass es halt irgendwie eigentlich heuer, beziehungsweise Anfang nächsten Jahres soweit sein soll, wo dann auch OLED-Screen und so weiter kommt, ja. Dann würde ich sagen, okay, das ist dann wieder mal ein Grund nach 5 Jahren oder 6, dann sind es eigentlich schon, ja, zu sagen, okay, da macht bald wieder mal ein Upgrade. Ja,
mhm.
Aber rein von der CPU-Leistung, weiß ich es nicht.
Ja.
Ja. Braucht man eigentlich noch nicht. Ja.
Genau. Sind auch relativ gut gealtert, was du früher, was es halt dann so geht, da hast du dann ein, zwei Jahre, bis ich mit der Performance auskomme, aber dann ja. hat es halt zum Lüften angefangen und,
ja.
und langsam und so, aber der hat halt nichts bei mir, ja. Also der ist echt krass. Ja.
Tipptopp, also du steckst deinen 4K-Monitor an, du steckst zwei 4K-Monitore an, weißt du, er lüftet nicht. Du kannst da dann dahin werken, was du willst, gut, mit AI ist jetzt sowieso nochmal was anderes, weil eh das meiste dann im Rechenzentrum gearbeitet wird, ja. Aber es ist ein Wahnsinn, er schaut auch, die Tastatur hat kein Problem, das Display schaut aus wie am ersten Tag irgendwie, ich habe da überhaupt keine Gebrauchserscheinungen, ja. Es ist echt brutal.
Voll. Und auch gerade bei dem Display denke ich mir oft, was der, wenn ich da im Büro bin, wo es halt da irgendwie so grottige, ich weiß gar nicht, was das für so
Displays
oder was. Alter, da schaust du auf, denkst du, boah, was ist jetzt los?
Du, wenn ich irgendein Coworking Space oder irgendwo anders hucke mal und da stehen so komische Non-Retina, irgendwas 27 oder so mal dumm, da stecke ich gar nicht an.
Ja, voll. Nein. Voll. Ja, das einzige Problem bei mir ist halt nur, dass ich halt privat habe, ich halt einen 16. Toller.
Ja.
Von der Firma ja habe ich heute halt den kleinen, den 14 Zoller. Da musst du dann fast
aufstecken.
Das ist halt dann den ganzen Tag ein wenig zu achten, nur auf dem Bildschirm. Aber so vom Display ja, legen wir es auch oft so, dass ich dann wirklich auch tatsächlich, auch wenn ich nicht recht viel Platz habe, dann auch einfach ein IntelliJ drauflege. Oder halt eben gerade das Programm, wo ich halt dann gerade drin schreibe oder gerade drin arbeite oder so, weil es einfach um so viel besser ist, dieses Display am Laptop.
Ja.
Naja, genau,
so
driftet, ja.
Genau,
aber sie haben ja quasi auch alle ausgebraucht, oder? Weil das war ja früher, zumindest beim M1, ich weiß es, was beim M4, ja,
also so.
Aber es gibt jetzt ein Pro, also den normalen, den Pro und auch den Max.
Ja, sozusagen. Wobei den normalen hat es schon länger gegeben, weil ja die MacBook Airs hat es schon mit M5 gegeben.
Ah.
Ja. Also okay. Und da hat ja schon das sogar das iPad, glaube ich, mit M5 gegeben und so. Ja. Nur es hat noch keine M5 Pro und M5 Max gegeben.
Okay.
Ja. Und die also haben sie jetzt quasi noch
zu.
Ja.
Genau. Okay, das heißt, aber der Mini, der ist nur noch, also der hat nur ein Vierer drin, oder was?
Der Mini hat nur
ein Vierer drin, wahrscheinlich, weil das dann sehen wir dann ein wenig später absichtlicher, glaube ich.
Glaube, ja. Genau.
Genau, und der Studio und so, das haben sie auch quasi
wahrscheinlich. Der Studio das weiß ich gar nicht, ob den mit, genau, den gibt es auch nur mit M4 und mit M3, also M4 Max und M3 Ultra. Ja.
Mhm.
Genau. Und ein iMac gibt's quasi. Der iMac,
der hat sowieso irgendwas, glaube ich.
Weiß nicht, ob der schon mal überhaupt auf M3 gegangen ist, so quasi.
Was? Irgendein
Update. Der hat schon M4. Der hat auch schon M4, ja.
Ja, genau.
Aber halt auch kein
M5. Ja, voll. Das war ja letztes Jahr, genau. Weil da hat sich ein Bekannter von uns, der hat sich dann quasi nur den alten M1 oder was das war, iMac gekauft.
Mhm.
Die sind dann einmal eine Zeit refurbished, auch relativ günstig weggegangen. Ja. Okay, ja.
Ja.
Mhm. Wir haben es auch noch vorgestellt quasi.
Genau.
Ja. Also das Air, MacBook Pro.
Mhm.
Oh, was nur von diesen Geräten? Haben sie da noch irgendwas vorgestellt? Ja. Achso, ja, genau. Bei den MacBook haben sie halt das.
Naja, zuerst haben sie dann noch ein Studio-Display ausgebracht.
Ah ja.
Also einen neuen Studio-Display und ein Studio-Display XDR. Ja. Also dadurch haben sie quasi das alte XD, wir hatten das alte Kosten, weiß ich gar nicht mehr, diesen 6K extrem teuren 32 Zoll Monitor, den haben sie jetzt gar nicht mehr im Programm, ja, das war quasi nur das Apple XDR Display oder so irgendwie hat das kosten und jetzt haben sie halt ein Studio Display XDR und ein Studio Display, beide halt in 27 Zoll mit 5K Auflösung, ja. Aber halt der Studio-Display XDR hat halt zusätzlich noch viel mehr Helligkeit, also 2000 Nits, und hat jetzt auch 120 Hertz Bildwiederholfrequenz.
Mhm.
Ja, kostet aber auch 3.500 Euro.
Genau. Mit was? Mit Fuß? Oder
ist das noch? Dass man das überhaupt fragen muss, gell. warte mal, Nanotexture-Glas, wenn du es dazu hast. Warte mal.
Ich glaube, der hat den Fuß, oder?
Ah,
ja, genau. Neigungs- und höhenverstellbarer Fuß. Das nein, hat er schon.
Also, den, okay, wenn du den dazu klickst, dann hast du gleich vier Stimmen. Aber du musst auswählen, ob du den Weser-Mount, also du sparst dir nichts, wenn du den da weglässt.
Naja.
Genau, ja.
Also
nein, Weser-Mount ist extra was.
Das der Weser-Mount ist wieder.
Ja, du brauchst da extra, okay.
Okay, ja. Musst du wirklich überlegen dann. Ja. Mhm. 3,5, genau. Und der andere, der ist ja richtig ehrenlos, wie die Kinder sagen würden.
Welcher ne?
Der Studio-Display, weil da zahlst du jetzt wahrscheinlich für deinen Fuß. Das muss man sagen, schön, was kostet
der? Ah, der kostet, genau, doch, du zahlst den Fuß fast. Also, der Höhenverstellbar, nein, doch, warte mal.
Ja, nein. Genau, ja,
der zahlst. Der Neigungsverstellbar zahlst nichts, aber für den Höhenverstellbar zahlst du was.
Ja, genau. Ja, genau.
Krass, krass.
Und ja, nämlich, okay, also kostet die 2.100 Euro. Ja, genau. Also der kostet 2.100, wenn du dann quasi mit dem gleichen Fuß dazu tust wie den
ja,
anderen.
Ja.
Ja, okay, sonst trotzdem nur 1.500 auseinander, aber. Ja, ich weiß nicht, die sind halt einfach so teuer, dass, ja, komisch. Keine Ahnung.
Ja, irgendwie außerhalb der Normalding irgendwie, weißt du nicht. Also, ja. Ja, ist schon geil natürlich. Also, wenn ich jetzt sage, okay, ich krieg dann so ein Display, was so ausschaut wie mein MacBook. Ja, okay. Mhm. Ja, ist schon cool. Aber ja. Aber Monitor habe ich eher was zu verzögern. Ich habe nämlich einen neuen Monitor gekauft, ja.
Ah, okay.
Habe ich schon länger auf der Liste, ich bin noch nicht dazugekommen, jetzt dieses verzögern. Aber wenn es da ein, nein, machen wir es nachher vielleicht, wenn es nicht ausgeht. Aber ich habe jetzt auch zum ersten Mal einen Monitor mit Visa montiert bei mir, am Tisch.
Ah, ja.
Habe ich nicht da.
Ja, musst du mir erzählen.
Ja. Genau. Und wenn wir schon bei Apple noch weitermachen, nur das Restliche, ja. Also iPhone, haben sie das iPhone eigentlich auch präsentiert? Das, warte mal, das ich glaub, E.
Das ist auch ja,
das E, das 17E ist rausgekommen in der Woche. Mhm. Genau. Also vorher hat es ja 16E gegeben, oder? Ja, letztes Jahr.
Das hat, ja genau.
Genau, das war quasi, das vierte hat der Team gesagt, das Economy-Modell halt, ja, sag gerne dazu. Mhm. Aber das ist halt, ja, das günstigste für die Firmen auch so, mit, genau, und das haben sie jetzt einfach auch Speedbump gekriegt halt.
Ja.
Mhm. Auch nicht schlecht. Haben wir das immer wieder mal einfach aktualisiert sozusagen. Ja.
Ja.
Weiß gar nicht, was das jetzt für ein Zip. A19 hat das drinnen. Okay. Und auch ein neues eigenes Modem, das C1X.
Mhm. Genau. Achso, ja. Und das A19, das ist aber doch eher eine relativ neue CPU, gell? Das ist eh die aktuelle, oder nicht?
17er, warte mal, ja, der hat eigentlich dann, es gibt im 17er normal quasi nur einen besseren, der hat halt 5-Core GPU statt 4-Core, aber es ist auch ein A19. Ja.
Mhm.
Und wenn man das 17er Pro noch dazu vergleicht, was ist da vom Chip, da ist ein A19 Pro drinnen. Okay.
Ja.
Ja. Das ist so komisch.
Ja, okay.
Aber es ist beides die Generation dieselbe.
Mhm.
Aber was cool ist, kann man sagen, sie haben jetzt ein Feature dazugegeben, was beim anderen komischerweise gefehlt hat, das ist das MagSafe Charging.
Ja.
Ja. Das hat beim 16E ja gefehlt, wo auch keiner gesagt, jeder gesagt hat, warum, macht keinen Sinn irgendwie. Und das haben sie jetzt da auch. Ja. Einziger Unterschied oder größter Unterschied, sage ich mal, ist halt einfach wirklich der Display bei den billigen und die Kameras. Also es hat halt nur eine Kamera und der Display ist kein ProRes quasi mit hoher, mit 120 Hertz und so. Ja.
Ja. Und das 16E, ist ja klar, das haben sie natürlich aus dem Angebot ausgegeben.
Das haben sie ersetzt komplett,
ja. Da hat er bei, wer hat das erzählt? Ich glaube, das habe ich bei Bits und so gehört, wo quasi einer erzählt hat, halt vor einem Bekannten, der hat ihn halt angerufen, so, ja, ihr kriegt jetzt quasi von der Firma jetzt entweder ein 16E oder halt irgend so ein Samsung. So, was soll ich halt da nehmen? So, ja, was kann das 16E? So, und der hat dann der eine vom Podcast gesagt, das ist halt so krass, was die, wie halt dann die Firmen, Gott, die größeren auch da quasi auch immer mit den Modellen halt dann auch hinterher hinken.
Ja.
Also, du kriegst ja dann oft nicht jetzt so wie es jetzt glaube ich bei euch ist oder so, dass du halt dann innerhalb von 2 Jahren dann wieder ein nächstes Telefon nehmen kannst, sondern oft, weiß ich nicht, die fragen die halt heute, hey, magst du da das 15er iPhone jetzt haben, ja?
Ja, ja.
Oder wenn's lieber hieß, das 16er. Neich
kriegst du, wenn es hin ist, nein.
Ja, genau. Aber da, also neich immer im Sinne von, weiß ich nicht, 2 Generationen halt dahinter sozusagen. Ja, ja. Hinter dem, was jetzt gerade neich ist am
Markt. Ja, wobei 16e eh schon ganz okay war eigentlich. Für jetzt,
sag 16e, ich mal. Ja, genau. Ja, der hat mich halt dann auch gefragt, was das ist. Und was ist, ja, brauchst du ein MagSafe und so, brauchst du das nicht?
Ja.
Und nein, alles wurscht, alles wurscht. Brauche ich alles nicht. Ja. Hauptsache dann ein iPhone, ja, passt, dann nimmst du halt das 16e.
Ja, ja. Nein, jetzt tut's, aber muss ich sagen, also, ja, ich weiß nicht, wie viel der Preisunterschied jetzt da ist, gell, aber natürlich, hat einmal, es kostet, ja, das ist schon einmal 250 Euro Unterschied zum 17, ja. Gott, ich weiß nicht.
Wo hast du das geschaut, wegen 16e?
Na, 17e jetzt, an den aktuellen 17e und also. 17 Vergleich, ja. Ich meine,
also doch, so.
Naja. Du zahlst Aufpreis, dass du halt einfach einen besseren Display hast und eine bessere Kamera, ja. Jetzt hast du bei beiden MagSafe drinnen und sonst ist eigentlich nicht mehr viel Unterschied.
Ja. Naja, voll.
Naja.
Naja, bei so größeren Firmen, gell, da ist halt dann, wenn das halt ein paar hundert Euro dann klar. Nur günstiger ist, gell, wenn es da halt dann.
Ja, aber diese 17E und diese E-Geräte, gleich wie vorher die SE, sind halt die klassischen Firmentelefone, ja. Was die große Stückzahlen halt einfach einkaufst.
Ja. Gell? Ja, naja, voll.
Naja. Und dann haben sie die größte Neuerung, Ankündigung oder Produktpräsentation eigentlich, war dann am Ende halt natürlich noch, ja. Und das ist jetzt auch wieder halt eine Ergänzung noch in dem Mac-Bereich.
Ja.
Und zwar nennen sie das MacBook Neo. Und jeder, der ein bisschen in unsere Podcast-Bubbles und so weiter unterwegs war, hat das natürlich eh vorher schon über die Gerüchteküche und so mitgekriegt, dass das kommen wird, aber es ist tatsächlich jetzt da, ja. Und es handelt sich da quasi um ein noch günstigeres MacBook quasi, was preislich halt unter MacBook Air angesiedelt ist. Ja. In 4 Farben gibt's das, ja. Also in Silber, Gelb, Rosa und Blau. Ja. Und das ganz Spezielle, irgendwie Neue daran ist irgendwie, dass jetzt quasi da ein iPhone-Chip quasi eingebaut haben zum ersten Mal. Kein M-Chip, wie sonst in die ganzen MacBooks, ja, wo teilweise auch in die iPads drin ist, haben es da jetzt mal wirklich ganz weit angegriffen und haben wirklich halt von der CPU, von der Rechenleistung her, einen Chip verbaut, der halt normalerweise nur in iPhones drinnen ist.
Ja.
Auch den A19 eigentlich, oder?
A18 Pro.
A18 Pro. Also eine Generation sogar noch unter der aktuellen iPhone-Generation.
Ja, genau. Also was quasi die iPhone Pros sozusagen, du hast denselben Chip wie das 16, dieses iPhone 16 Pro halt.
Ja, genau. Nicht wie das 17, das aktuelle, sondern das letzte Generation. Ja, genau.
Ja, genau.
Und dir, wenn man da jetzt reinschaut, bei der Beschreibung, sagen sie dort zum Beispiel 2 Performance Cores, und 4 Effizienz-Cores. 5-Core-GPU. Genau.
Ja.
Und dann hast du natürlich einen Nachteil dadurch, sage ich mal insofern, dass es gibt den nur mit einer Speichergröße, also mit 8 GB, weil halt auch der A19 oder A18 nicht mehr Speicher ansprechen kann, oder der ist halt nur genau für das gemacht, weil es im iPhone auch nicht mehr gegeben hat. Und dann gibt es eigentlich nur quasi 2 Varianten dieses Geräts, eine mit 256 Gig und eine mit 512 Gig SSD-Speicher. Ja. Und der Unterschied ist dann auch, der mit der größere hat nur Touch quasi Unlock sozusagen oder ja Touch-ID, der andere Touch nicht. Und ja, ansonsten was kann man, was auch spannend ist, er hat 2 USB-Ports, USB-C, ja, aber das iPhone hat ja nur einen. Und deswegen ist der zweite so ein bisschen dazu bastelt. Also der andere ist ein richtiger USB-3-Port mit 10 Gigabit und der andere ist nur USB-2. Es war ein bisschen ein Kampf von Janet, dass da einen zweiten Port hier dazu bastelt zu dem Chip, weil der ist eigentlich nur für einen gemacht. Ja. Im iPhone gibt es nur einen. Aber er hat 2 zum Glück, was nicht schlecht ist. Ja. Und das preislich startet das eben bei 699 für den 256 Gig SSD und 799.
Ja, kannst du A4K-Display mit 6 Hertz kannst du ausschließen.
Das ist bei beiden gleich, gell? Ja, genau.
Ist bei beiden gleich, genau. Sehe ich da. Und ja, genau, das mit USB hast du ja schon gesagt. Ja, ist natürlich ganz cool, dass sie mal in das Marktsegment quasi auch gehen, weil ja die also jetzt einmal gerade für die ganzen Refurbished-Varianten, die es da halt jetzt gibt, abgesehen, aber das nächste reguläre Produkt sozusagen im Programm wäre dann das MacBook Air.
Ja.
Und da hast du dann doch schon wieder einen gescheiten Preissprung sozusagen auf über 1000 Euro dann. Und 699 ist halt schon wirklich eine ziemliche Ansage, weil du hast ja auch vom Display, es ist ja dann, ich meine, es ist zwar natürlich jetzt nicht so ein gutes Display, wie bei den MacBook Pros, weil ich war eigentlich einmal in irgendeinem Geschäft, wo ich den das MacBook Neo quasi neben die Pros stehen habe und da war das eigentlich
schon mal
schön.
Okay.
Ja.
Gängen die schon wo?
Genau, ich glaube, es war beim McShark in der Plus.
Ah, da hätte ich letztes Mal auch schon müssen, da war ja auch dort.
Da haben sie das gelbe Steak gehabt.
Ja.
Das Zitrusgelbe. Genau, und du merkst das natürlich schau, gerade, ich meine, da steht dann daneben das MacBook Pro, ich glaube 16 Zoll oder was ist daneben gestanden. Ich meine, wo wir jetzt eben eh gerade geredet haben, das hat ja wirklich ein Top-Display dann nur mehr und da steht ja nicht das von mir vor vier Jahren, sondern halt das aktuelle. Mit dem M5, glaube ich, haben die ja sogar schon stehen gehabt. Genau. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, du hast das bei deinem Neo halt trotzdem ein Retina-Display und naja, was du halt das Display drin hast und es dann nicht neben dir einen Vergleich stehen hast, ja, in der täglichen Nutzung, dann ist es sicher auch ein Top-Display.
Ja.
Weißt du, also für 700 Euro halt.
Ja.
Also.
Und dann wirst du wahrscheinlich auch Teile sein, irgendwo mal ein bisschen was günstiger irgendwo kriegen, auch noch irgendwann. Also das ist unter 700 Euro zum kriegen. Ja.
Plus, es ist auch wirklich von der Verarbeitungsqualität halt so, dass du sagst, ja, das, also, was da ist jetzt von außen jetzt nicht recht viel Unterschied zwischen MacBook Pro und, genau, und dem MacBook.
Der Syracuse hat auch gesagt, ich habe da letzte Episode ATP gestern auch noch gehört dann. Und der hat auch gesagt, er ist in Apple Store gegangen und hat das angegriffen und sich gedacht, dann war wirklich überrascht, wie gut das sie angreift auch von der Verarbeitung her und alles. Überhaupt nichts schlechter. Ja.
Also
da, er hat sogar gesagt, teilweise ein bisschen besser, weil die Abrundungen ein bisschen besser irgendwie gewählt sind oder vom Radius noch größer sind. Es fühlt sich angenehmer an.
Ja? Okay, also genau, habe ich gar nicht geschaut, aber wenn du denkst, was halt da teilweise in die Firmen eben, mit was das da für Laptops umeinander rennen, ja, wenn ich den da vergleiche, der ist halt eigentlich top, ja.
Ja, ich habe dann ein paar so YouTube-Videos gesehen, wo die Leute halt 30 Anwendungen offen gehabt haben, was der 50 Tabs im Browser, nebenbei nur 4K-Videos bearbeitet und geschnitten haben im Final Cut und so, das hat der alles locker da blasen. Ja, echt krass.
Mein Ding habe ich mir ein bisschen gespielt mit dem Trackpad, weil das ist nämlich auch noch ein Unterschied zu den Pros, dass er der nicht dieses, wie heißt denn überhaupt das Track? Hat das einen speziellen Namen in den MacBook Pros?
Es ist kein echtes mechanisches, also es bewegt sich nicht echt, es hat einfach ein Force Feedback eigentlich, oder?
Genau, ist einfach so Glasplatten mit Force Feedback im Endeffekt und beim Neo hast du jetzt aber wieder ein mechanisches.
Ja.
Und es ist aber wirklich so, wie alle sagen, und die haben mich da wirklich ein bisschen gespürt dann, da merkst du jetzt keinen Unterschied, ja, in der Bedienung. Also es ist schon wild, ja. Und ich denke mir, das sind halt alles so Punkte, ja okay, du hast vielleicht ein bisschen ein schlechtes Display. Klar, hast jetzt da nicht 16 Gig oder 32 Gig RAM drin. Ja,
du hast kein Thunderbolt, sondern USB.
Etc. Ja, so klar, musst überall Kompromisse machen. Ja, aber das ist halt jetzt auch nicht gemacht, gell, für irgendwie Leute, die halt beruflich da mit dem Laptop dann arbeiten.
Ja.
Jeden Tag und in der Woche, weiß ich nicht wie viele Stunden. Sondern da ging jetzt halt ganz klar, das ist halt so ein Einstiegsdrogengerät.
Ja, voll krass. Du, ich sag da, also, das ist für Schüler und Studenten, also höhere Schule, und Studenten, mega geiles Gerät. Also zum Beispiel bei der Mia, die ist jetzt ja schon in der zweiten Buff-App sozusagen, ja. Und da habe ich auch dann, wie es in die erste gekommen ist, gesagt, okay, du kriegst dann, weil sie haben vorher diese Schulgeräte gehabt, was der, diese Chromebook und so, habe gesagt, dann für die neue Schule kriegst du halt ein neues Gerät, was du dann für die Schule verwenden kannst halt. Und da habe ich für sie besorgt eben ein iPad Air, ja. Mit Stift und Tastatur. Ja. Aber, und da muss ich ehrlich sagen, die Tastatur von den depperten iPads, da rollt es mir echt immer, wie viel die kosten. Weil, ich meine, beim Air weiß ich nicht,
ob so 300 oder sowas, oder?
Die aktuelle vom Pro kostet eben 350 Euro oder sowas.
Ja, krass.
Das kostet halb schon mehr wie
halbe das MacBook Neo.
Ja, eben. Weißt du, was ich meine? Das ist schon arg. Und das ganze iPad mit Stift und, gut, hast du halt einen Touchscreen und einen Stift, okay, ja. Aber, da überlege ich schon, du, das kostet fast 900 Euro und da hast du dann einen kompletten Mac um 700.
Ja.
Ja. Also, das wird für viele schon spannend, glaube ich. Ja. Und vor allem dann, wenn du nicht so weit weg bist für irgendwelche billigen Windows-Laptops, ja, und dafür aber echt ein solides Gerät hast, gut verarbeitet, reparierbar, weil das ist ja auch noch, es ist fast nichts verklebt und alles nur verschraubt und so, kann man anscheinend auch super reparieren, ja, und eben, du hast diese Leistung von so einem quasi ARM-Chip, der wirklich super performt und lang die Batterie hält. Also, lege halt immer schon ein paar Mal.
Ja, voll.
Ja.
Voll. Und ich glaube, das, was von der Performance her kann, also von der CPU, da mache ich mir überhaupt keinen Kopf, ja. Mhm. Weil das, dass die iPhone Pros eigentlich eh schon immer viel, ja, da hast du ja nie irgendwie nur ein Problem gehabt, glaube ich.
Nein.
Also es wird sicher fürs Notebook auch reichen. Einzige Frage ist halt ein bisschen, sie bewerben ja auf der Homepage einer Apple Intelligence. Ja. Whatever man damit macht am Mac, aber sie bewerben es halt. Das bleibt halt dann abzuwarten, ja, ob das jetzt nur da so Marketing-Ding ist und in Wirklichkeit kannst du es aber dann eigentlich nicht nutzen, wenn da wirklich irgendwie einmal was Nützliches daherkommt von einer.
Ja.
Aber mal schauen, also die 8 Gig, die konnten schon vielleicht ein Problem werden.
Ja.
Aber ja,
ich glaube,
andererseits, wenn der swappt oder so, die Teile, die sind halt schon so schnell, das ist halt einfach vielleicht auch einfach egal, ja.
Ja, die SSD ist super schnell, was da drin ist, ist zwar auch nicht so schnell wie die Pro, aber 1,5 oder 1,8 Gigabyte pro Sekunde oder so, ja.
Schalt der Weg, voll.
Also, nein, genau. Ich glaube, dass das wirklich, jetzt wenn sie das Produkt konsequent auch immer updaten regelmäßig und das immer so quasi vom Vorgänger iPhone das, den Chip kriegt auch, ja, dann würde ich sagen, beim nächsten Update, nächstes Jahr dann, kann es auch 12 Gig haben dann. Weißt du, dann der neue, der A19 kann halt 12 Gig adressieren zum Beispiel. Weil die aktuellen 17er iPhones haben 12. Ja? Ja. Und dann geht das auch mit der Zeit immer weiter auf. Das ist halt jetzt nur eine Einschränkung vor dem ersten mit dem 18.
Ja. Ja, viel. Und für Erne ist halt, glaube ich, schon auch cool, weil du kannst im Endeffekt die Chipsätze, die du jetzt auch da, ja, einfach jetzt auch schon produziert hast, ein Jahr, oder ich weiß nicht, wann die da damit anfangen, oder sagen wir halt von mir aus 2 Jahre, ja, kannst du da auch noch da reinklopfen, ja.
Ja.
Ja. So, quasi, also sollten die irgendwie, was die Lagerbestände haben oder sowas, das kannst du halt alles dann da auch wiederverwerten. Und, genau, macht aber auch super Sinn, ja, also ist jetzt kein Ramsch oder was da jetzt verkaufen, ne.
Gar nicht, nein.
Ja, voll. Also so, ich glaube auch, dass sie sich da vom Preis auch ziemlich krass, ja, sagt man da gestreckt haben, also gestreckt im Sinne von in eine niedrige Richtung gegangen sind, weil, ja, was du jetzt zum Beispiel vergleichst halt mit einem iPhone-Preis oder so, ja, iPhone Pro-Preis, fängt das iPhone Pro, glaube ich, bei 1,5 oder sowas an. Ja. Und was du jetzt vergleichst, so, ja, okay, Chips und so, hast du jetzt das Gleiche drin, ja, als wie beim 16er. Akku, größer, Aluminium rundherum, also, ja.
Das günstigste iPhone Pro kriegst du um 1299, ist aber eben okay. Nur 100 Euro unter dem, ja.
Ja.
Unter zwei, also fast doppelt so teuer, ja.
Ja.
Krass,
ja. Ja, nein, ist sicher super, super Gerät, ja. Wie du sagst, gerade für Schüler, Studenten,
ja.
Oder überhaupt Leute, die, ja, weiß ich nicht, heute nur hin und wieder zum keine Ahnung, ja, oder was heißt hin und wieder? Vielleicht sogar für relativ große Prozent und so, der Leute eigentlich okayes Gerät.
Ja, ja, das war's quasi dann doch ein Haufen Dinge da rein noch so rausgekommen wieder, aber ja, nichts, was jetzt für mich im Moment relevant ist.
Ja, ich bin schon gespannt auf die heurige WWDC, ja. Also was da jetzt liefern oder nicht liefern.
Also jetzt wird es einfach einmal spannend wegen eben eher AI, wie sie jetzt dann bei AI wieder kommen. Ich meine, mittlerweile weiß man ja, oder hat es ja offizielle Statements gegeben, dass sozusagen jetzt Gemini einsetzen werden, ja. Aber wie genau das jetzt dann wirklich laufen wird, ja. Solange es nicht mehr hier bis zur WWDC.
Ja, voll. Ja, und ich glaube, die haben halt einfach, ja. Da, die haben halt einfach das Problem gehabt, die haben so eine mega hohe Benutzeranzahl. Und dann wollen sie halt immer auch super safe sein. Und es darf ja nicht irgendwas einmal passieren mit der AI, wo es halt dann, weiß ich nicht, gleich der Aktienkurs wieder rauscht oder so. Ich glaube, das ist halt wirklich schwer zum, dass das mit Railguards und so wirklich so absicherst alles, so wie sie sich das vorstellen.
Ja.
Und gleichzeitig magst du aber, so wie bei OpenClaw, relativ viel Infos eigentlich drin haben, damit es da halt dann auch tatsächlich einen Mehrwert bringt. Also das passt alles irgendwie nicht zusammen. Von dem ganzen Datenschutzaspekt her und so. ja, bin ich schon gespannt, was da gefühlt müssen. Ist schon ein bisschen riskante Geschichte für sie, ja, weil, weiß ich nicht, die Plattform gibt es halt jetzt schon lange, und wenn jetzt wirklich, und AI ist halt jetzt das heiße Topic und jeder, keine Ahnung, nimmt halt sein Chat-Client her oder verwendet es nur für intensiver am Telefon, und wenn du halt dann eine Plattform hast, wo du halt quasi gar nichts hast, ja, außer halt, du kannst halt einen Chat-GPT installieren oder irgendwelche externen Apps halt, die aber auch fast auf nichts Zugriff haben, dann, ja.
Na, und man merkt ja auch, also das hat man jetzt eben auch bei dem Open Claw, glaube ich, einfach gesehen, wie sehr die Leute drauf abfahren, wenn du plötzlich eine AI hast, die Dinge tun kann.
Mhm. Ja, voll.
Und das ist ja das, ich meine, okay, Textchat schön und nett und Antworten kriegen und so, an das, dass Siri mir beantworten kann, wie alt der Bill Clinton ist oder keine Ahnung wer, das war schon vor 10 Jahren lustig, ja. Und dann, und das haben sich die Leute auch schon gewöhnt, dass das geht halbwegs, ja. Aber jetzt will man halt echt einmal dann wirklich diesen nächsten Step sehen und zur Siri Dinge sagen können, die es dann auch macht und tut und das versteht und jetzt mal versteht und auch wenn ich ein bisschen was anderes formuliere, verstehe. Ja, und ich will einfach sagen können, schauen wir mal meine Mails nach wegen den und den oder stellen wir das um im Handy und tu das und das anders einstellen und so zeigen wir halt einfach. Ja,
mhm. Also, ja, voll. Also das, was jetzt da bei uns gerade, was wir jetzt da gerade, und da kommen wir jetzt eh schon in das ganze AI-Thema, ja, wahrscheinlich
rein. Da können wir jetzt rein, können wir ein bisschen halt,
genau, das Ganze mit generative AI und so, ja. Und Agents und so, was jetzt eben da, keine Ahnung, im Cloud Code und so für die Softwareentwicklung und so, da gekommen ist, ja, das wird halt auch in die normalen Chat-Clients, die du halt am Handy hast, halt dann auch bald kommen, ne? Mhm. Beziehungsweise gibt's ja da, glaube ich, auch von Gemini gibt's ja auch schon so ein Labs, Geschichtel, was da angekündigt haben, ja. Was der mit diesem typischen Beispiel, ja, jetzt kann da quasi das Gemini halt dann die Reise buchen und so, ja. Mhm. Was aber am Ende des Tages halt dann auch nichts anderes ist, als wie halt dann irgendwelche Tools halt aufrufen und ausführen.
Ja.
Und das wird halt aber auch bei diese ganzen Assistenten, AI-Assistenten halt dann auch der nächste Schritt sein. Und das ist halt dann beim iOS irgendwie Sache, ja, wenn's da halt, ja, weiß ich nicht, da einfach nichts hast in die Richtung, ja.
Ja.
Genau.
Naja. Gut. Ja, die Stichwort AI. Was haben
was
wir da?
Was tut sie?
Was tut sie in der AI? Ach ja, so viel. Also ich habe jetzt da vom heute habe ich mir gerade noch nach und nach das Ding eingezogen, das Video vom André Carpati, das muss ich auch gleich einmal gleich einmal scheren, haben wir selber mir in die Bookmarks reingehauen. Der hat ja da sehr viele Sachen in letzter Zeit ausgeballert, die ganz spannend waren, diesen Research-Ansatz und so weiter, was er da gemacht hat. Warte mal, ich hau das einmal da ein, schnell den Link.
Mhm. In die, also um was geht's?
Naja, also der der Carpati, der André Carpati ist ja ex-Tesla AI quasi Chief Developer gewesen, jetzt ist er nicht mehr bei Tesla, aber der hat ja, warte, wir müssen mal schauen, ob ich den anderen Link auch noch gar finde, den haben wir, der ist jetzt auch die ganze Zeit durch die Ding gelaufen, diesen Auto Research nennen sie das, muss man sich auch mal anschauen, Koppelink. Der, also bei Twitter bin ich beim falschen Ding daran. Also das Interview ist ganz spannend und das, der Autor Research auch, der hat quasi, der verfolgt hat da den Ansatz sozusagen eben Research-Automatisierung mit quasi klaren Aufgabenstellungen und Grenzen und so weiter und dann quasi den Human out of the loop nehmen und weil der halt das immer noch auf, wenn er die Research-Ergebnisse selber noch kontrollieren will und die Agents können das sehr viel schneller und viel besser und du gibst ihm quasi ein Topic, was er researchen soll und dann lässt ihn halt dann dahin laufen und nach ein paar Stunden oder über Nacht oder nächsten Tagen kommen dann die ärgsten halt Research-Ergebnisse raus, wo er auch zum Beispiel auf gewisse Modelle, die er vorher schon optimiert und so weiter, den drauflassen hat, der dann noch Sachen gefunden hat, die er in jahrelanger Forschung nie entdeckt hat und so weiter halt. Also total spannend. Der beschäftigt sich da gerade halt voll und er redet da über Open Claw und so zeigen. Ich meine, bei mir geht es im Moment eigentlich voll viel drum, ich will irgendwie so irgendwie den Next Step machen und da hast du das Interessante auch reingehauen, das müssen wir unbedingt erwähnen, dieses Paperclip, ja. So, okay, am Anfang hat man halt, wie wir ja schon gesagt haben, okay, die Evolution des Chats, diese AI-Dinger, ChatGPT, ein bisschen Text hin und her und so, dann Copilot, ein bisschen Autovervollständigung in die IDEs und so weiter. Dann irgendwie war die Entwicklung mit Claude und Codex halt so, vorher noch Claude, irgendwie komplett da mit so Agents und so, mit einem Agent einmal zumindest dahin zu arbeiten und Code zu machen. Und jetzt geht es bei mir halt irgendwie schon so, dass ich viel drüber nachdenke, es werden halt, ich will halt immer mehr Agents haben, die gleichzeitig Dinge tun, ja, und die aber auch vielleicht irgendwie zentral oder gemeinsam verwalten will oder miteinander kommunizieren lassen will. Mhm. Ja, und da spielt auch das Paperclip zum Beispiel eine. Ja, mhm. Also voll viel von diesen Tools und Setups, was jetzt da so herkommen, ist, man sieht halt einfach voll viel Leute beschäftigen sich mit dem. Wie kann ich halt quasi, es hat ja immer schon diese verschiedenen Typisierungen und Markdown-Files für verschiedene Agents geben, die verschiedene Dinge tun, aber ich würde dann auch vielleicht den einen Zentralen haben, der diese alle steuert und deren Aufgaben verteilt und so weiter als Manager dieser Agents. Ja, dass das gar nicht mehr ich selber bin, sondern auch der rüberliegende Agent. Ja, sprich, die bauen sich ja da alle so virtuelle Firmen auf mit einer virtuellen Marketingabteilung, einer virtuellen Developmentabteilung, einem virtuellen CEO, einem virtuellen CTO und so weiter. Ja, das ist eigentlich wieder alles nur Agents sind mit verschiedenen Agents, Markdown Definitions, was seine Aufgaben sind und so weiter und die sich dann miteinander austauschen, unterhalten und sagen, mach du das, dann tue ich das, schau mal du wegen denen mal nach, mach ich das dabei. Mhm. Das finde ich total spannend. Und irgendwie, weil wir uns jetzt auch in der Firma so ein bisschen in die Nähe halt immer wieder hintasten, weißt, irgendwie will ich auch die Sachen, die ich so mache oder das mehr irgendwie verteilen, diese Möglichkeiten in der Firma an Kollegen. Ja, sprich, Beispiel, was jetzt einfach einmal letzte Woche in dem Sonntag oder was vor zwei Wochen am Abend einfach gar in zwei Stunden Vibe geholt habe, weil wir schon ein paar Mal davon geredet haben, einmal zum Beispiel einen sogenannten Support-Bot, ja, für interne Verwendung für uns, weil zum Beispiel, der was mir quasi und die Kollegen im Development ein bisschen Arbeit annimmt, aber auch im dem Support-Team ein bisschen hilft und unterstützt und so quasi zwischen First und Second Level steht, ja, weil oft sind so Fragen, was der, hey, Kunde A sagt, das und das verhält sich so und so, kann man das wer erklären, ist das ein Bug oder ist das ein Feature quasi, ja, gehört das so, oder seit wann ist das so, warum ist das so, und dann muss oft der Techniker im Code nachschauen oder in der Datenbank oder sich halt überlegen, warum ist das so. Ja. Mhm. So, was ich gemacht habe, ist wirklich eben mit Claude oder Codex halt quasi eine kleine, das erklärt, diese Problemstellung und gesagt, da möchte ich gerne, dass wir uns was bauen, und die Idee ist quasi, das Ding läuft irgendwo und sollte einfach über Slack anschreibbar sein, das heißt, er hat als erstes Mal, habe ich eine Slack-App gemacht halt, ja, und ein Slack-Bot halt erstellt, der halt über, dann gibt's eine fertige Python-Library, wo einfach der Bot halt dann einfach Slack-Nachrichten empfangen und lesen kann, ja. Und dann tut ihn halt, ein Prompt, System-Prompt und so geben, dass wenn er halt der Nachrichten kriegt von diesem Slack-Ding an ihm, dass er dann, die Möglichkeit hat, erstens mal in der Dokumentation von unserem System, was dort eben, in ein Verzeichnis bei ihm liegt, also da habe ich eine kleine VM einfach aufgesetzt, einfach eine Linux-VM, wo halt nur das drauf ist, ja, und da ist halt einfach ein Verzeichnis mit der Dokumentation und zusätzlich den Source-Code unseres Backends und unserer beiden Mobile-Apps, Android und iOS. Mhm. Ja, und er darf dann quasi in dem Dokumentation nachlesen und im Source-Code analysieren, ob er eine Antwort findet auf diese Support-Frage. Mhm. Ja, und ich muss dir sagen, wir sind alle aus dem Häuschen. Ja? Mhm. Wie geil das funktioniert. Also, die einen mehr, die anderen weniger. Ich gehöre zu denen, was sehr begeistert ist, der Mario auch. Alle, was im Support-Team sind, so echt mega. Also, du stößt dem so Fragen wie, was der Kunde hat da jetzt keine Mail gekriegt, obwohl er gemeint hat, er müsste da eine kriegen, wenn er sich den Urlaubsantrag da freigibt oder so irgendwas. Ja? Und dann liest er im Code durch, ja, wenn der Kunde aber selber Admin ist, dann kriegt er bei der Aktion, was er da gemacht hat, keine Mail, nur und oder nur er und seine Teamkollegen nicht und so weiter, weil das ist im Code dort und da so und so so quasi eingestellt von der Logik her. Ja? Und das hätte früher halt jemand von uns halt rauslesen müssen, weißt? Und jetzt dann dauert es halt 3 Minuten oder 2 und dann hat er den Code analysiert und kann das beantworten. Ja? Teilweise ja, warum ist dieses UI-Element da jetzt nicht sichtbar und für den aber schon, ja, und der ist User Admin und der ist Teamleader und so weiter. Oder die haben die, keine Ahnung, das nächste war halt dann noch, was auch geil war, was wir überlegen, dass man quasi datenschutztechnisch halt einfach dem Bot auch noch Zugriff gibt auf gewisse Views in der Datenbank, die man selber speziell für ihn erstellt. Weißt du? Wo halt dann zum Beispiel er die Einstellungen und die Settings auslesen kann.
Ja.
Weißt? Hat der das Feature aktiviert? Hat der das Feature nicht aktiviert? Hat der überhaupt den Plan, dass er das tun darf und so weiter? Ja? Dann konnte er auf Basis von dem auch noch konkret bei dem Kunden, bei der Supportanfrage beantworten, schau, der hat das Feature gar nicht, deswegen sieht er das nicht. Da hat er so Sachen. Ja?
Ja.
Also, und das ist aber geil, weil du da, wenn du das einmal quasi dir, oder sagen wir so, du arbeitest gemeinsam an diesem Tool in der Firma mit ein paar Leuten, die was halt da sich auskennen und sagst, du baust jetzt eins am Bot auf, und dann kann aber ganz einfach jeder andere das über den Chat quasi anschreiben und nutzen. Und dann bringst du gleich den vollen Mehrwert ein ins Team.
Ja.
Und wenn der einmal läuft und funktioniert, dann ist das echt schon eine mega geile Geschichte. Und da kommen wir gleich zum nächsten, das muss ich gleich erwähnen, der Kollege, der Marvin, hat da ein bisschen recherchiert, weil wir ja in die Anwendungen jetzt sind, immer mehr so AI-Features einbauen in Timer, ja. Und da geht's oft darum dann, und das ist bei diesem Bot auch so, du willst ein bisschen zum Beispiel an dem Prompt tunen. Ja. Also, du willst herausfinden, performt der eine Prompt besser oder das andere Model besser oder, ja. Und wie machst du das gescheit quasi, dass du sagst, das Feature, was ich entwickelt, da muss ich eigentlich, das ist eigentlich besser oder schlechter, wenn der Prompt besser oder schlechter ist. Aber du wirst nicht jetzt mal einen Entwickler ein Jira-Issue machen, damit er den Prompt quasi zwei Wörter ändert quasi. Weißt du, verstehst? Und da gibt's voll viele Tools mittlerweile, die halt für dieses LLM-Engineering halt, ja, quasi gedacht sind. Und eins von denen ist zum Beispiel das Langfuse, das habe ich jetzt beispielhaft einmal da reingepostet. Das ist quasi so ein Ding, weil vorher man schon überlegt, was die haust die Prompts in der Datenbank rein und dann kann man das über die Datenbank bearbeiten oder tust die Prompts irgendwie ins Git halt irgendwie separat wo einchecken und dort drauf arbeiten. Und dieses Langfuse löst halt genau das Thema. Du hast halt dort dann die Möglichkeit, Prompts abzulegen, die dann du aus deiner Anwendung oder aus so einem Bot halt zum Beispiel über die API abfragen kannst. Ja? Und dann kann jemand in dieser UI diesen Prompt halt bearbeiten und adaptieren und versionieren auch, ja, und den optimieren, ohne dass er die Anwendung ständig neu starten oder neu deployen oder umschreiben muss. Ja, und du hast dann da auch, das Ding kann quasi OpenTelemetry-Daten lesen, also speichern auch, also du kannst die dorthin schreiben und wenn du dann bei deinem Prompt, wenn es abgesetzt wird, quasi OpenTelemetry halt dazu implementierst, was nicht so aufwendig ist, dann hast du auch in dem Tool, kannst du die Performance dieser Prompts immer mittracken und messen. Ja? Und kriegst du dann quasi eine Auswertung drüber, ja, wenn ich den anpasse und so, habe ich eine bessere Ergebnisrate und dann, was auch ein wichtiges Ding ist, haben wir auch ein bisschen überlegt haben, du wirst dann auch ein bisschen ein Feedback-Schleifen haben, was der User soll sagen können, das war jetzt eine gute Antwort oder eine schlechte Antwort oder ein gutes Ergebnis, schlechtes Ergebnis, dass man dann auch das da zurück einfließen lassen kann. Ja, damit man so gemeinsam im Team sagen kann, zum Beispiel, wenn der im Support halt dann die Antwort kriegt von unserem Bot, sagt er, okay, Daumen hoch im Slack einfach, weißt du, dann ist das ein Feedback, dass die Antwort gut war und das fließt wieder in dieses LLM oder in das Langfuse halt zurück ein und dann siehst du, okay, da werden jetzt bei dem Prompt, seit wir es geändert haben, kommen mehr Daumen nach oben. Ja, damit du das so ein bisschen in die richtige Richtung tunen kannst gemeinsam.
Ja, ich glaube, dass da sowieso in dem Bereich auch noch, ich meine, da muss man sich wahrscheinlich dann einmal auf irgendeinen LLM-Provider jetzt irgendwie spezialisieren, gell, sei es OpenAI, Claude oder halt einen von diesen Alternativen, weil es gibt ja da bei Amazon, Bedrock etc. Gibt es ja auch, weißt du, die hosten ja dann teilweise auch für
Asia
so OpenAI-Modelle und Asia und so. Genau, aber da gibt es ja auch noch voll viele Features drumherum. Ja, ich habe mir da kann ich jetzt gleich was einwerfen, ich habe mir da die Wochen einmal...
Wobei jetzt das Langfuse zum Beispiel ist total agnostisch quasi Wöcher. Ja. Da gehen, das ist kein Proxy oder so, weißt du, da gehen keine Prompts durch und wieder zurück und so. Ja, das tut nur wirklich über Telemetry-Daten mittracken, welche Prompts du aufgerufen hast, quasi die du selber vorher verwaltet hast. Also da, die tatsächlichen Aufrufe laufen nicht da durch, sondern die laufen eh ganz normal zu OpenAI oder Azure oder wo auch immer. Ja, das Ding sendet nur die Telemetriedaten dorthin.
Okay, okay. Ja? Mhm. Genau, aber was ich zu dem Thema nur einwerfen kann, ist da der Podcast, den haben wir die Wochen einmal angehört. Von dem einen Podcast, den ich, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal erwähnt habe, dieser Programmierbar-Podcast, die haben nämlich da wen von OpenAI zu Gast gehabt. Jetzt geht gerade die Homepage nicht auf.
Schlecht. Der Link geht nicht irgendwie. Die Homepage,
der Link geht schon, aber die Homepage geht schon. Der Deep Link geht nicht erst.
Deep Dev vorne drei. Nein, aber der lädt nicht. Der kommt. Ah, doch.
Jetzt, ja. Er lädt jetzt gerade nicht. Interessant. Nein.
Wenn man auf der Startseite noch klickt, geht er.
Aha.
Wenn ich auf der Startseite noch klickt, geht er. Oder?
Geht irgendwie wieder. Ja, okay. Ja, egal. Auf jeden Fall war da quasi so ein Solution-Architekt von OpenAI, eben dieser Maximilian Hudelberger. Und der hat halt so ein bisschen erzählt von eben, ja, die Kundenprojekte, die sie halt haben, also wo quasi halt wirklich OpenAI sozusagen Projekte macht mit Firmen, ja, die halt KI-Lösungen halt oder KI-Anwendungen umsetzen, ja. Und alles habe ich nicht verstanden, was er da erzählt hat. aber der hat halt da auch quasi über so Themen erzählt, eben wie diese E-Wals und so, was der, wo es quasi, ja, ich habe das so verstanden, wie quasi so Test-Framework, ja, ob deine Prompts überhaupt die gewünschten Ergebnisse liefern. Und da gibt's aber auch in der OpenAI, API, quasi so E-Wals, Unterstützung und sowas, der, wie du das dann definierst, der, oder auch Feintuning von Modellen. Wenn du sagst, okay, du hast jetzt bestimmte Anwendungsfälle in deiner App, wo du einfach das Modell nur einmal, wo du quasi ausgehend von dem Basismodell nur einmal Feintuning vornehmen magst, dann kannst du was halt auch machen, ja. Genau, also das sind nur Themen, also mit denen habe ich jetzt nie auseinandergesetzt, ja, weil ich halt jetzt quasi gerade nur eher diesen View habe aus der Entwicklersicht und wir nehmen halt einfach Cloud Code her oder whatever, ja, und dann da halt ein wenig uns Sachen generieren lassen. Aber dieses ganze, die Themen da, über was da er spricht, ja, das geht, glaube ich, in die Richtung, was du jetzt auch gemeint hast. Ja.
Okay, okay.
Also ja. Da gibt es auch, ich mag nur sagen, da gibt es, das ist eigentlich auch wieder, glaube ich, ein riesiges Themengebiet, wo es auch schon voll viele Mechanismen gibt, wo man sich einfach einmal schauen muss, einmal einlesen muss ein wenig, was da alles jetzt schon geht.
Ja. Ja, weil bei uns ist das halt wirklich so, es kommt halt immer mehr in die Richtung, was man weiß mittlerweile, okay, je besser der Kontext ist, den der Agent halt hat, für das, was er gerade tun soll, umso besser funktioniert halt dann das auch, dass er das hinbringt, was er tun soll. Und da haben wir ja schon oft drüber nachgedacht, im Development, ja, war das nicht auch geil, quasi, wenn der Agent auch noch mehr über die generelle Funktionsweise von Timer und so wüsste, zum Beispiel aus der Dokumentation, die irgendwo bei uns halt im Zendesk als Dokument, also als Doku-Artikel und so dort überall steht. Ja, das ist auch so ein Ding, was der, das muss jetzt der Bot quasi, der Support-Bot muss auch wissen, was wir dokumentieren und wo wir die Features beschreiben haben, das hilft einem halt auch schon. Jetzt war es eigentlich geil, wenn es da eigentlich wieder nur einen Dokumentationsbot gab, weißt du, der für das zuständig ist, dass die Doku halt, dass die aktuell ist und so weiter, dass die passt. Und die anderen Bots, wie zum Beispiel jetzt der Claude auch beim Programmieren, kann den über eben ein MCP oder ein CLI oder einfach ein REST-Call irgendwie auch fragen, gewisse Dinge. Du, wie sollten das eigentlich funktionieren? Weißt du, der User würde, der Developer würde gerne da etwas umbauen. Kannst du kurz mal die Rahmenbedingungen für das sagen? Ja? Das ist so ein zentraler Ding, dass der das Bescheid weiß und einfach das beantworten kann. Ja. Nächstes Ding, was ich mir gerade überlege, auch, ob ich sowas nicht aufgesetzt haben will, aber das, man merkt halt einfach, es werden dann immer mehr und mehr so Bots. Zum Beispiel, was mir letztes Mal aufgefallen ist, was extrem gut geht, ist mit Claude oder Codex wieder, ja, mit so einem Agent, Error-Meldungen zu analysieren und teilweise ja gleich zu fixen. Also wir haben bei uns einfach das Google Cloud Error Monitoring und Error Reporting, wo halt einfach alles, was auf Error gelockt, wie es dort auftaucht, mit Stacktrace und so, ja. Und oder eben auch, wir kriegen von Kunden von iPhones, Android so Diagnose-Infos geschickt, wenn sie irgendwas nicht gescheit verhält quasi, ja. dann kann der Support sagen, schicken wir eine Diagnoseinfo rein. Ja, dann schicken uns die, in der App halt gibt's dann so einen Knopf drin, eine Diagnoseinfo senden, dann schicken uns diese ZIP-Datei mit einer, quasi einem Log, was am Gerät dazu passiert ist, ja. Und wenn du sowas in der AI einfütterst, mit den entsprechenden Einschränkungen, was jetzt da, also da stehen ja nicht nur, Info-Logs drinnen halt quasi, und er hat so keine Kundendaten in dem Sinn, aber er weiß halt, was gemacht worden ist in der App. Und dann kann er das gleich automatisch zum Beispiel wieder in Kombination setzen mit dem Log am Backend, weil er sich den ja auch ganz einfach abfragen kann für den Zeitraum über irgendeinen G-Cloud-API-Call. Ja, und sagen, schau her, zu dem Zeitpunkt hat es da am Backend den Fehler gegeben, wie der Kunde das da arbeitet, und das ist wegen den und den, und so, das ist eigentlich das Problem. Ja, innerhalb von halben Minuten, wo ich normalerweise im Log zuerst einmal, was der den richtigen Zeitraum aussuchen muss, und dann schauen wir, was es da für Errors gegeben, und war das eh bei dem Kunden oder was eh bei keinem anderen, das ist brutal. Ja, und eben dann, wir haben ja das auch so eingestellt, dass bei uns, wenn so ein Exception oder Error Log passiert, dass wir dann halt im Slack eine Nachricht kriegen, dass da einer gelockt worden ist. Ja. Genauso könnte das Ding sofort irgendeinen Bot triggern, ja, und sagen, schau dir das mal an, analysier das, ja, stell ein Gyro Issue, falls, deiner Meinung nach, ja, das wert ist quasi, das in ein Issue zu gießen, oder schreib uns im Slack, was du da verhältst als Antwort, und wir können dann gleich zu dir sagen, erstell ein Issue, ja. Und dann antwortet man ein bisschen, mach Issue für das, und man hat gerade die Analyse von ihm dabei, und dann legt er ein Jira-Issue, und dann, im nächsten Schritt, konnte er auch schon gleich mein Pull-Request aufmachen, mit einem One-Shot quasi, wie er das fixen darf, und das kann man dann als Developer sich anschauen und sagen, ja passt, why not, merge mal. Oder wir machen halt da, sitzen drauf auf und machen das wirklich final so fertig, wie es sein soll.
Ja? Naja. Ich glaube, dass sie da viel in den ganzen Observability-Bereich dann auch tut, ja.
Ja, aber das Krasse ist quasi, du kannst ja eigentlich mit den jetzigen Mitteln, die man hat, das schon selber basteln alles. Weißt?
Naja,
viel. Weil du kannst eigentlich, das habe ich jetzt ausprobiert, jetzt noch einen dritten Ding, was ich schon probiert habe, da gibt's, das muss ich auch raussuchen, einen Blogpost, der ist schon ein bisschen älter sogar, von OpenAI, Codex, GitHub Action, ja, wo quasi sie beschreiben, dass quasi du einfach an im Jira zum Beispiel an der Jira-Issue ein Label vergibst, ja, da hängst du einfach ein Label drauf, und das Label triggert dann eine Jira-Automation, die es wiederum an Webhook-Request an GitHub-Workflow schickt, ja, und dort im GitHub dann einfach so eine Automation triggert, wo in der Automation Codex läuft, ja, und der quasi versucht, das Jira-Issue, was jetzt da quasi markiert worden ist, einfach einmal in einen Pull-Request zu gießen. Ohne User-Interaktion, einfach in so einen Exec heißt das quasi beim Codex. Das ist halt einfach ein Input und dann Output und fertig. Ja. Und das haben wir jetzt auch mal ein bisschen experimentiert bei so einfachen Features, was der, wo einfach auch wirklich die keine Ahnung, jemand aus dem Product oder Projektmanagement sagt, du, beim Test ist mir aufgefallen, das eine Label da ist falsch benannt. Weißt? Oder da fehlt die Übersetzung, oder da, das möchte ich eigentlich nicht so nennen, sondern so. Ja? Das brauche ich keinen Entwickler geben. Ja? Sondern das schreibe ich ins Jira-Issue ein und sage halt, hey, der Label da sollte eigentlich der vierte Doppelpunkt am Ende, oder diese Bezeichnung ist eigentlich falsch. Irgendwie haben wir jetzt gerade ein Beispiel gehabt, wo halt irgendwas aufs war, so eine Kleinigkeit. Und meine Kollegin, die Sarah, hat dann einfach gesagt, ja passt, dann probieren wir es da mal. Label drauf im Jira-Ticket, und 5 Minuten später ist der Pull-Request da gewesen, wo das einfach gefixt ist. Ja?
Ja, klar.
Und das ist jetzt easy. Der hat einfach dann sogar in die Message-Bundles, die ist Deutsch, Englisch und Spanisch gefixt, ja, und der Pull-Request war richtig da. Also es entsteht halt dann da so, und das ich muss jetzt den Link nochmal aussuchen, wo ich das ausgesucht habe. Gibt es einen ganz netten, einfach so eine Anleitung. Natürlich hat es dann, ist es jetzt einmal ein Test und ein Experiment, weil eigentlich will man dann irgendwie natürlich da in einer Session oder irgendwie fortsetzen, weißt du, wenn der PR nicht so gut ist, wie er sein sollte, dass man sagt, ich muss jetzt das wieder von vorne anfangen, sondern ich kann ihm sagen, hey, mach das noch ein bisschen anders oder so, das geht da jetzt nicht, weil das ist jetzt so ein One-Shot, einmal getriggert und Ende, ja, aber ja, es ist schon mal trotzdem spannend, 2, 3 kleine Issues sind einfach da jetzt, kannst du sagen, von einer Projektmanagerin einfach jetzt schon, kannst du sagen, gefixt worden, ohne dass er wirklich ein Developer richtig irgendwas zum Tag gehabt hat, die Woche. Ja? Sehr Spannend. Jetzt muss ich den Mörser suchen.
Ja, wir machen ja gerade Versuch, was heißt Versuch, fangen jetzt gerade an, ja, wenn wir einfach dieses ganze Thema Merch-Request-Reviews oder Pull-Request-Reviews da auch ein bisschen mit AI-Unterstützung halt machen wollen. Mhm. Weil vor allem Dingen, was der gerade so die, bei uns ist halt oft so, dass die erste Runde vom MR-Review ist halt oft, ja, keine Ahnung. Die werden halt dann eher oft nur so komplett offensichtliche Sachen angemerkt.
Ja.
Und ja, ich meine, es gibt so Leute, was die sehr genau sind und wo du eigentlich dann wirklich tiefer reinschauen musst, aber es gibt halt auch das Gegenteil und irgendwie sowas dazwischen, ja. Also es gibt, ja, es gibt halt einfach MRs, wo die erste Runde mal relativ easy ist, etc. Genau, und da haben wir jetzt mir gesagt, okay, da wollen wir jetzt auch mal zumindest so ein AI-Review halt machen. Und durch das, dass wir das GitLab on-premise laufen haben, basteln wir uns da was selber. Mhm. Und wir haben das jetzt so gemacht, dass wir halt das Open Code einmal hergenommen haben. Open Code, das ist so ein Open Source Projekt. Ich glaube, die haben auch schon über 100.000 GitHub Stars.
Ja. Yeah.
Wo du im Grunde einmal sowas kriegst wie Cloud Code, so ein CLI, so Agentic CLI, sage ich jetzt einmal. Was aber jetzt LLM unabhängig ist, ja. Also du kannst da, weiß ich nicht, den Gemini API Key dahinterlegen oder dein Cloud API Key, dein Codex API Key, whatever. Und die Handhabung mit dem Agent ist aber halt dann immer die gleiche. Ja. Was halt natürlich den Vorteil hat, dass die du jetzt nicht, wenn du das jetzt irgendwie in, was ich nicht, in deine Entwicklungsprozesse halt integrierst, dass die halt nicht jetzt spezifisch auf einen Hersteller und dessen Tools halt festlegen musst.
Ja.
Und wir haben es so gemacht, wir haben uns da quasi einfach einen Docker-Container gemacht, basierend einmal auf dem Open-Code-Container, den es eh schon gibt. Plus haben wir halt dann die Skills, ein paar Skills halt auch noch gecodet, die wir halt brauchen. Unter anderem halt Skills, die uns halt Zugriff geben auf Jira, beziehungsweise auf GitLab. Mhm. Beziehungsweise ein GitLab-Skill kann halt auch dann wirklich in einem Merge-Request an spezifische Code-Positionen halt auch korrekte Inline-Comments einsetzen und so. Mhm. Diese Skills, die packen wir ein in das Docker-Image. Und wir haben dann, oder der Kollege, besser gesagt, hat dann bei uns bei der GitLab Pipeline quasi so einen letzten Schritt eingebaut, der ist jetzt einmal manuell, in die Feature Branches, da kannst du halt draufklicken und sagen, so, jetzt mach bitte mal ein Review. Und ja, dann macht er halt, dieser AI Agent, der halt da in dem Open Code läuft, halt das Review für den MR, macht Inline-Kommentare zu den Zeilen dazu, macht dann ein fettes globales Kommentar, wo nur einmal quasi die Zusammenfassung drinsteht. Und es gibt quasi im Projekt so eine Review-Markdown-Datei, review.md, wo so ein bisschen halt die Guardrails halt auch definiert sind.
Ja.
Ja. Wo man ihm so halt so ein bisschen beschreibt, hey, ja, du, pass auf, du bist jetzt ein Senior-Entwickler, du machst jetzt da das MR-Review, bla bla bla, du findest die Coding-Conventions dort und da, das dort und da sind die Rules und so weiter für das Projekt, ja, wo du dann so ein wenig anleitest. Und ja, die ersten Ergebnisse waren eigentlich schon ganz, ganz interessant. Wir sind halt jetzt gespannt, wo wir da jetzt quasi von der, also wir haben jetzt einmal so einen Cloud Developer-Account angelegt und dann API-Key gemacht. Mhm. Wir sind halt jetzt gespannt, wir müssen einmal ein bisschen beobachten, von der Modellauswahl, was wir da verwenden und wo wir halt davon die Kosten halt da nicht kommen. Mhm.
Warum habt ihr jetzt Open Code hergenommen und nicht Cloud direkt dann?
Einfach, weil wir gesagt haben, wenn wir zum Beispiel sehen, ja, dass uns bei Cloud die Kosten da verlaufen.
Ja. Ja, dann kannst du einfach das Modell
wechseln. Kannst du ja im Grunde sagen, wurscht, dann nehme ich halt Gemini Flash her.
Mhm.
Ja. Mhm. Muss ich halt nur den API-Key dann umdrehen,
ja.
Im Grunde. Oder das ist eigentlich sogar dann nur GitLab-Environment-Variable. Mhm. Genau, und dann läuft er jetzt nächste Mal quasi über Gemini
beim nächsten Video. Ja.
Genau, bist du einfach unabhängig quasi von dem.
Ja, spannend,
von dem Anbieter.
Das ist eine coole Idee. Ich habe jetzt einmal die Woche das Open, das Cloud Code Review ein bisschen verwendet auch. Das haben sie auch jetzt in das Research Preview gebracht. Ja.
Ja, aber das geht, ist das nur mit über GitHub dann, oder?
Ja, ich glaube, ja. Ja.
Ich glaube fast, gell, weil das ist mir dann auch aufgefallen, beziehungsweise genau. Mir dann auch ein Kollege darauf hingewiesen. Sage ich, ja, aber ich glaube, das ist wieder sowas, was jetzt nur GitHub primär mal unterstützt.
Aber das war ja so krass, weil es ist ja wirklich so, das kostet quasi so pro Review eines Pull Requests zwischen 25 und 30 Dollar.
Okay. Ja, weil der hat da mehrere Agenten. Also das ist ein richtiges Review.
Ja, richtiges.
Der werkelt da Zeit. Ja.
Also das ist voll intensiv. Ich meine, es war zwar extrem geil, also, so die Outputs her. Ja.
Aber das ist ja, ich weiß nicht, ob du das in der Intensität brauchst, ehrlich gesagt, weil wir haben jetzt einmal ein paar MRs gemacht und sind dann relativ schnell von Opus auf Sonae gegangen. Mhm. Und ganz ehrlich, Sonae gibt da immer nur Top-Ergebnisse, ja. Und ist aber schon mal um die Hälfte günstiger quasi als wie Opus. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht reicht jetzt sogar ein Gemini Flash. Keine Ahnung. Müssen wir mal ausprobieren.
Ja.
Genau.
Ja, nein, cool, voll, ja. Aber ja, das ist eine spannende Idee, also dass du wirklich da einen Docker-Container machst, wo das drin halt läuft und das kannst du am Ende ausführen.
Genau. Ja. Und nicht nur das, und weil, wie gesagt, vor allem Dingen auch die Skills, ja. Also du kannst quasi da in den Container, da hast du eben dann irgendeine Linux-Variante halt drin laufen, ne? Da kannst du dann quasi Skills einpacken, was du halt brauchst. Und ein weiterer Vorteil ist, du kannst es natürlich jetzt nicht nur da jetzt irgendwie in der GitLab-Pipeline laufen lassen, sondern du kannst natürlich den Container, wir haben den in unserer Docker-Registry, in die unternehmensinterne halt eingepackt. Das kann sich natürlich jeder Entwickler halt auch runterladen und konnte das theoretisch sagen, hey, bevor sie euch jetzt da alle irgendwie Cloud Code installiert oder so, wollen wir es halt so machen, dass euch ihr bitte das installiert. Genau, und dann kriegt ihr von uns einfach die API-Keys und ja, dann schauen wir mal.
Ja.
Und wenn uns das teuer wird, dann, keine Ahnung, kriegt's andere API-Keys, ja.
So. Na, cool, ja.
Genau.
Ja. Na, also, wie gesagt, das ist ja jetzt genau der gleiche. Jetzt haben wir im gleichen Bereich wieder unterwegs, dass man halt jetzt an diese Agents so ein bisschen generell in den ganzen Workflow einbringt halt einfach, ja. Okay. Für die verschiedensten Teams halt als Unterstützung auch und so, ja. Ja. Ich meine, für mich war das jetzt genau das Ding, zu sagen, okay, wir sind gerade dabei, auf GitHub zu migrieren von Bitbucket, ja, weil halt einfach genau beim Bitbucket das auch einfach überall alles nicht supported wird, ja. Man, gut, man hätte sich natürlich auch so irgendwo einen eigenen, in die Pipeline jetzt so einen Container einbauen können oder was, aber gerade dieses, ich bin ein bisschen so dabei, auch, ich habe im Product Team auch zwei Software Engineers drinnen quasi, die halt früher wirklich gecodet haben, war, ja. Und denen ein bisschen wieder die Möglichkeit zu geben, auch am Code direkt zu experimentieren und dem zu prompten quasi, ja. Ist halt auch, also ich sag, was der gestern einfach in Codex Cloud eine, ja. Und sagst halt auch da in dem GitHub Repo, prompt jetzt einmal dieses und jenes, frag einmal, wie aufwendig wäre, das und das umzubauen oder, mach einmal einen Vorschlag, wie man das und das machen könnte. Das, ist halt das, was ich auch machen möchte in Zukunft, dass ich ihnen das wieder näher bringe. Weil die haben halt einfach auch einen Development Background, Engineering Background, die können sich da auch schon ganz gut was, formulieren und was prompten auf Basis von Code. Ja.
Ja, voll. Voll. Ja, gerade ich glaube gerade auch für diese Positionen, sage ich jetzt einmal, gerade wenn da Engineering Background schon da ist, ist das ganze Thema natürlich nur viel interessanter.
Eben,
weil du halt im Grunde, genau, wie du sagst, eigentlich mit die Leute können ja dann auch meistens sehr detaillierte Spec schreiben. mit alle Ausnahmefälle und so weiter. Und das ist eigentlich eh genau das, was du halt dann brauchst. Ne? Dann machst du halt den, wenn du es jetzt mit Cloud machst, machst du halt den lass dann halt zuerst einmal den Plan schreiben, dann tust du den Plan halt du nur verfeinern.
Ja.
Du als Product und ja, wenn du dann einen Code und so auch noch lesen kannst, ist ja eh perfekt, ja, weil dann kannst du die paar Stellen, die dann vielleicht da nicht passen, eh nur selber gleich fixen im EA, ja.
Ja. Und vielleicht eben Kimba einfach ein besseres Spec im Jira und so weiter außer dadurch, dass er sich vorher schon mit Code beschäftigt hat ein bisschen.
Ja, voll. Das ist, ja, genau. Ich meine, da haben wir eh, glaube ich, vorfolgsmal auch mal drüber geredet. Da gingen auch nur so ein bisschen so die, wie soll ich sagen, dass man das einfach ein bisschen auch abspeichert, ja, diese, das geht eh in die Richtung, weißt du, wo diese Codespeak-Geschichten hinwollen, mhm. ja. Aber wenn ich quasi dann eh schon einen Plan habe, ja, der mir das dann implementiert,
ja, ja.
Was eh schon ein schönes Markdown-File ist, was ja. ja im Grunde jeder lesen kann, ja, wieso ja. haue ich das dann nachher wieder weg eigentlich, mhm. ja.
Ja, ja.
Nein. Weil das war eigentlich schon ein super Doku in Wirklichkeit mhm. für, also eigentlich kehrt der das, müsstest du mir sagen, hey, pass auf, den Plan, den du da jetzt gemacht hast, bitte legen wir das ins Gyro-Ticket zumindest ja. noch ab oder
genau,
irgendwo
ja.
hin, weil dann hat das er ja selber auch in Zukunft wieder, ne? Mhm. Wenn man dann irgendwas drauf schraubt an dieser Funktionalität wieder oder exakt, wenn man ja. irgendwie drauf kommt, ey, man braucht es doch ein bisschen anders.
Ja.
Das ja, aber das ist ja, ich habe gesehen, da gibt es ja zum Beispiel alleine für dieses Managen von Persistent Memory gibt es jetzt mittlerweile auch schon Frameworks, gell?
Ja, und Datenbanken eigene. ja? Also das ist was von den Dingen, was ich jetzt auch überraschenderweise von gehört habe in einem Vortrag, da hat er über OpenClaw geredet und so, das er hernimmt und der hat gesagt, ja, was er gleich mal dann jetzt empfiehlt hat, ist auch, dass man sich eine eigene, andere DB einhaut fürs Memory Management, also für die Memory, um das Memory mit Markdown-Files einfach zu ersetzen.
Mhm.
Ja. Wie hat die geheißen, was ich da empfohlen habe? Ich habe mir das, glaube ich, eh in den
Notes. Da gibt es sogar schon mehrere, weil ich habe da einmal ein bisschen recherchiert, weil mir ist da auch neulich eine untergekommen. Hm. Ah, warte mal, hast du nicht Memo oder irgendwie so? Ja, Memory.
Klar.
Also, MemZero gibt es zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, ob die auf Datenbanken gehen oder ob die nicht einfach nur irgendeine systemische Ablage dann im Dateisystem halt einfach haben.
Weiß ich auch nicht mehr genau, ja.
Ja, auf jeden Fall, da gibt es auch schon wieder so Produkte da in dem Umkreis, die sich da irgendwie schon positionieren, ja, in die Richtung.
Ja. Ja, es gab also ein riesen Feld an Dingen, ja. Was mir jetzt auch richtig taugt hat jetzt der letzten Wochen, was ich jetzt geschafft habe, endlich einmal, ich wollte da mal mein ganze, also die Google Cloud Infrastruktur, die ich seit Jahren mir irgendwie aufgebaut und zusammengeklickt habe, endlich mal als GitOps quasi Code manageable haben. Und ja, das kann man eigentlich alles super über Terraform managen. Ja. Aber ich habe eher halt das Problem immer gehabt, ich habe das halt alles schon gehabt und ich habe es nicht angefangen mit Terraform, sondern ich hätte eigentlich jetzt alles einmal in Terraform bringen müssen. Ja. Und da halt auch wieder so, ja, Alter, mit Cloud oder Codex halt, wie gut das geht, wenn du quasi sagst, du formulierst halt dieses Ziel, ja, ich habe da die und die Projekte in Google Cloud, die würde ich gerne eigentlich managen, vernünftig mit Terraform, wie gehen wir das an, wie schaffen wir das? Und dann fang halt eher einfach mit deinem G-Cloud-CLI-Command, was du lokal hast, einmal alles abzufragen, was du dort alles laufen hast, ja, weil das kann ich einfach mal auslesen. Und dann machst du einem da eine vernünftige Verzeichnisstruktur, wo halt einfach je Projekt ein Folder und so weiter. Und dann schreibt er halt die entsprechenden Terraform-Files auf Basis von den Infrastrukturressourcen, was du halt schon hast. Und dann kannst du mit Terraform das importieren, quasi den State. Ja. Und ab dem Zeitpunkt jetzt sind, einfach hat man die ganzen Import-Statements immer ausgeschrieben, weißt du, die musst du rausfinden und das und das und das. Da meine DNS-Records, meine Cloud-Run-Instanzen, meine die ganzen User und Gruppen und Rollen, was ich dort halt definiert habe für die verschiedenen Sachen. Ja, und dann importierst du die und ab dem Zeitpunkt, wenn du einmal importiert hast, kannst du da mit Terraform apply, wenn du irgendeine Change machst in dem Terraform-File, den State verändern. Ja. Und jetzt habe ich das innerhalb, kannst du sagen, von ein paar Tagen einfach alles einer importiert und habe es in ein GitHub-Repo und kann jetzt sagen, okay, dann habe ich am Anfang gesagt, ich hätte das gern so, dass das dann bei einem Pull-Request quasi vorher in den Plan-Mode geht und mir ausgibt, was da dann die Changes sind, damit ich das in den Pull-Request approven kann, wenn es dann auf Main gemerged wird, soll jetzt quasi dann applied werden, so auf die Ressourcen also auf die echten Git-Cloud, Google Cloud. Mhm. Und man darf halt nicht mehr direkt auf Main pushen, sondern nur noch über Pull-Requests und das muss halt wer approven, der oder der, ja. Und jetzt habe ich da so einen Workflow, wo ich halt meine komplette Google Cloud plötzlich über Terraform-Files managen kann. Ja?
Mhm.
Und geil, das habe ich.
Mit nicht recht viel Aufwand im Grunde.
Mit nicht recht viel Aufwand, weißt du? Ein paar Imports, also kannst du sagen, keine Ahnung, 2-3 Stunden Aufwand, ein paar Import-Statements ausgeführt. Er hat mir geholfen, die Struktur aufzusetzen. Und jetzt habe ich das so geil in Files da liegen und kann endlich einmal drüber schauen und sagen, hey, den Service-Account brauche ich eigentlich schon lange gar nicht mehr, weißt du? Auch den da drüben auch nicht in dem Projekt und so. Dann lösche ich das da aus und ramse einmal auf und sage dann Pull-Request und Apply und Aufkramp. Ja.
Mhm.
So geil. So vorher wenn wir überall durchklicken müssen, dass die mühsam das durch diese Cloud UI überall ist, egal ob es Azure, eine Cloud, Google Cloud oder Amazon ist, ja, bis das da das überall findest, was wo überall eintragen hast. Ja. Mega cool. Ja. Und lokal, also daheim habe ich auch so viele Ideen noch, aber da habe ich jetzt noch nie die Zeit gehabt, also was ich gern mit meinen Open Claw noch machen darf, weißt du, also, ja, da war einer auf einem Vortrag, der hat gesagt, der hat sich Open Claw daheim halt aufgesetzt, der tut seine ganze, ja, Buchhaltung mittlerweile im Markdown ablegen, schickt sie bei WhatsApp die Receipts einer, weißt du, wenn er unterwegs ist, ich habe auch zum Beispiel dann gleich die Idee gehabt, die Dani zum Beispiel bei uns, weißt du, die muss immer, die von der KFL, vom Land, wo sie ist, muss sie die Ortsrechnung immer selber zahlen, dann einreichen, was der dann schauen, ob es dann das Geld gekriegt hat, ob das genehmigt worden ist, bla bla bla. Dieser ganze Prozess mit diesen Zedeln überall und sowas, das kannst du eigentlich auch voll geil über irgend so eine AI automatisieren, wenn sie das einfach die Sachen abfotografiert und einschickt und dann ablegt und sagt dann auch, habe ich überwiesen, habe ich eingereicht, ist bezahlt worden und so weiter, weißt du, dass das halt einfach da so ein Prozess durchläuft. Ja. Heute habe ich mir am Nachmittag auf der Couch habe ich dieses Video geschaut da vom Carpathy und habe einfach dann einmal mit meinem Open Claw ein bisschen geredet, weil danach wollte ich auch schon lange mal einfach ausprobieren, du zu sagen, weißt du, ich habe im Prinzip so viel Home Automation zeigt bei mir, weißt du, kannst du das einfach nicht einfach alles einmal auch kontrollieren und steuern, wenn ich dich da frage dafür. Ich habe halt, da habe ich mir erklärt, weißt du, was ich halt so habe und schaue mal im Netz nach. Und dann läuft halt deine ganzen IPs durch und findet überall die Sachen und sagt, da ist ein Hue-Controller, da ist ein Luxon, da, ja, weißt du, du hast von Fronius einen Wechselrichter, du hast das und das, das listet er dann alles gleich auf. Und dann sage ich, ja, passt, dann koppelt die mal die Hue-Bridge, dass du meine Lichter steuern kannst. Dann sagt er, ja, druckst du dann mal das Knöpfchen auf der Hue-Bridge, weil dann kriege ich so ein API-Token und dann kann ich mich abfragen, dann holt er sich das über Curl, jetzt kann er auch nicht meine Lichter steuern im Haus. Ja? Und das ist so krass, weil ja, es klingt so einfach, irgendwie das zu sagen, und man ist eh klar, ich kann das machen, aber trotzdem, es ist irgendwie Magic, wenn ich dann plötzlich von der Couch mit dem iPhone einem sage, hol dir das Token und bitte probier, was meine Lichter steigen kannst. Und dann schreibe ich ihm, okay, er sagt, ja, passt, geht, sage ich, ja, schalte mein Wohnzimmer das Licht ein. Zack, Licht eingeschalten. Ja? Schalte mein Wohnzimmer Licht aus und, oder stöße in der Küche auf warm weiß. Zack. Ja? Was ich, und jetzt dann habe ich einen Bot quasi, der das alles tausendmal besser versteht, was ich will, wie die Siri, weil wenn der Siri sagt, schalt es im Wohnzimmer aus und in der Küche ein, sagt er, wie bitte, das habe ich nicht verstanden, ja? Wenn du dann so komplizierte Sachen sagst. Jetzt kann ich ihm sagen, schalt im Keller aus, bei der Mia ein und im Bot auch aus, ja? Das versteht der ohne Probleme. Mega geil. Und dann habe ich gleich gesagt, ja, und jetzt schauen wir mal Luxon rein. Was hast du da? Und da Temperaturen hat er da alle drinnen. Und die Rollläden und Ding. Ja, und dann hat er gleich gemacht, ja, da machen wir irgendeine Automatisierung, wenn es das und das. Und ja, du kannst alles machen. Das ist so krass. Ja. Und jetzt bin ich gerade auf dieses bisschen gekommen. Ja, da musst du halt irgendwie überall Zugangsdaten und Passwörter geben. Ja. Damit er halt ins Luxon einsteigen kann. Damit er im Unify in die ganzen Netzwerkeinstellungen nachschauen kann und so weiter. Oder damit er halt beim Hubridge habe ich nur den Knopf einmal drücken müssen, hat er sich das Token ausgelesen. Aber eigentlich hat er dann gemeint, hey, war doch geil, wenn du auf deinen besser Zugriff hättest.
Ja, da gibt's ja einen Skill vor allem.
Ja, genau. Und dann habe ich gefragt, ja, wie richtet man denn das am besten ein? Ja, war doch, da macht man einen eigenen Vault, weißt du? Und da gibt's halt genau die Sachen ein, was ich Zugriff haben darf. Und da kann man ja mittlerweile eben so einen Connector einrichten und so, dass er halt genau nur in den Vault sehen darf. Ja? Und dann share ich halt dort mit ihm das eine oder andere. Oder ich lege am eigenen Account Benutzerzugänge halt an, die dann auch gewisse Dinge im Luxon darf und andere nicht. Ja? Aber da bin ich jetzt gerade voll auf dem Trip, ja. Der kann halt intelligent das Zeug machen, was ich jetzt halt sonst mit meinen ganzen Komponenten, die so verteilt sind über verschiedene Hersteller, nicht schaffe. Keine Ahnung, eben ein Roborock Staubsaugwischer oder was zu steuern, wann der letzte von uns aus bei der Tür rausgeht oder so. Ja, zu sagen, jetzt kannst du einmal durchwischen. Lauter so Geschichten, das kannst du einem da alles automatisieren oder mit meinem Avatar Stromtarif, den jeden Tag abzufragen und zu schauen, wann ist die günstigste Zeit zum Auto anstecken, ja, und uns vielleicht eine Nachricht schicken, jeden Tag um eine gewisse Uhrzeit, ist gescheiter, du lernst in der Nacht oder unter Tag, ja. Das sind so Sachen. Alles, was ich früher irgendwie händisch mit irgendeinem Shortcut oder irgendwo im Luxon oder mit einer komischen Automatisierung im Java programmiert habe, in meiner Home Automation Hub App, ja, kannst du eigentlich da jetzt einen Claw sagen.
Das ist irgendwie das ist
brutal.
Ja.
Ich habe nur genug Zeit einfach. Bald habe ich dann. Nein, aber man, es ist echt so arg. Man hat einfach die ganze Zeit, mir geht es halt dann so, wie ich mich da wieder einsteigert, wie jetzt in den Podcast, da rede ich mir in eine Rage rein. Und da fallen mir ja dann, wenn ich mit dem Ding beschäftigt, wie bei so einem Meetup, wo ich bin und die reden über eine Sachen, da fallen mir so viele Sachen ein. Da war ihm einer dabei, der hat erzählt, wie er das ist ein Single, glaube ich, aber der hat halt einfach seine Foodora-Bestellungen in Wien komplett über Open Claw automatisiert mittlerweile, weißt du, dass er mir sagt, hey, stell mir bitte mein Einser-Menü oder ich hätte gerne wieder mal Pizza und dann, ja, bestell ihm halt seine Pizza. Oder er fotografiert sich seinen Kühlschrank und dann bestellt er halt bei Gurkhal automatisch die Sachen, was ihm angehen, wenn er zwingend Monster Energy trinken, wer drin hat oder was weiß ich. Ja, also da, ich finde ja das so geil, eben gerade beim Kochen und so, ich hätte das auch gern viel lieber noch mit dem ganzen Koppel von wegen, ich will das und das kochen mit dem Cookie-Doo im Thermomix, tue mir das in meine Bring-Einkaufslisten und lauter so Sachen, weißt du, also das kannst du eigentlich alles total easy zusammen automatisieren, wenn das Ding Zugänge hat. Ja.
Mhm. Mhm. Ah ja, voll.
Mhm. Endlose Possibilitäten.
Endlose Möglichkeiten.
Ja. Oder, das habe ich auch ganz witzig gefunden, da bin ich auch gerade ein bisschen am Arbeiten dran. Wir haben mit den NFTs gebracht, das war, glaube ich, auch in irgendeinem Ding gesehen, von wegen. Also, unsere Kids zum Beispiel, die haben wir alle eine Stundenpläne und so weiter und die Schulen haben das alles online in so Tools. Bei uns ist das aktuell das Web und das, ja. Wo halt drinnen steht, kriegen wir Nachricht von den Lehrern, wenn nächste Woche, keine Ahnung, fahren mit dem Bus in ein Museum oder was weiß ich, dann ist was zum Götz zum Mitnehmen an dem und dem Tag. Oder eben der Stundenplan ändert sich, weil was ausfällt oder weil sie da hinfahren und dann müssen sie am Nachmittag auch noch sein und bla bla bla. Ich fand das irgendwie total nett, halt, wenn ich das immer wenn der Open Claw das regelmäßig halt alle abcheckt am Vorabend, ja, und uns dann alle irgendwie eine Nachricht schreibt mit so einer Tages- oder Morgen-Zusammenfassung, was morgen, weißt du, da früher zum Mitnehmen ist, oder vielleicht Heinklein noch zum Zusammenrichten ist, an Geld oder Schwimmsachen oder whatever, ja, dass er das gleich immer dort ausliest halt einfach. Ja, mhm. Weil es steht alles da drinnen. Er braucht eigentlich nur in das und das reinschauen, regelmäßig einmal am Tag und das uns dann als Zusammenfassung schicken.
Mhm.
Ja?
Ja. Also. Ja. Es ist wild, ja.
Ja. Wild. Sind wir schon wieder durch mit unserer 1,5 Stunden heißt, hey, wir konnten da also zu unserer, gut, heute haben wir zumindest einmal ein bisschen ein Apple-klassisch Session gehabt, aber sonst besteht es hauptsächlich aus AI im Moment, gell?
Ja, voll.
Und Produkterwähnungen, wir haben da teilweise Weihnachtsgeschenke noch drinnen in der Liste. Das ist jetzt schon.
Ja, ich habe jetzt, bevor wir angefangen haben, mal ein paar Aussichten, da weiß ich schon wieder gar nicht mehr.
Ja,
ja, genau. Aber eine Empfehlung habe ich.
Ja?
Ein Pick. Ein Pick habe ich.
Sorry, eins muss ich unterbringen. Ich habe vorher in dem Tab offen. Wir haben jetzt ein paar Mal über den Ding, du hast wahrscheinlich schon gehört, über diesen Pragmatic Engineer Podcast geredet. Ja.
Ja.
Und da war jetzt auch der Boris Czerny dort. Den habe ich auch extrem cool gefunden. Das ist der Open Claw, oder nicht der Open Claw, der Claude Code, einer von den Claude Code Entwickler. Ja.
Ja.
Und den Podcast habe ich auch sehr, sehr spannend gefunden. Ja, das ist
ja voll. Den habe ich auch. Genau. Voll. Ja. Genau, ja, eh in die Richtung. Und zwar, ich habe jetzt nämlich einmal ein Buch gelesen, beziehungsweise bin jetzt gerade noch dabei, 6. oder 7. Kapitel oder was bin ich jetzt gekommen.
Mhm.
Ist schon ein bisschen öder, also öder im Sinne von Ende 2024 ist das rausgekommen, das Buch. Aber das ist quasi so für die, die halt, also das Problem, was du als Softwareentwickler jetzt nimmst, halt LLM und so weiter her, und eigentlich ist es so ein bisschen Blackbox, ja. Und man hat ja jetzt nicht wirklich so die Ahnung, wie das jetzt zustande kommt, was da rauskommt. Mhm. Und es gibt da im Manning Verlag, und das habe ich schon in ein paar Podcasts gehört, eine Buchempfehlung für dieses Buch, das Buch Build a Large Language Model from Scratch.
Okay.
Vom Sebastian Raschka. Das ist ein Deutscher, der quasi ja in dem aus dem LLM-Bereich kommt und dort erforscht. Ja. Ich glaube, mittlerweile ist er zwar Privatwirtschaft, aber genau, da einfach ein Experte auf dem Gebiet ist. Und das Coole in dem Buch ist, da wird halt wirklich von null weg quasi ein LLM aufgebaut. Wie gesagt, ist halt Ende 2024 rausgekommen, das Buch.
Mhm.
Aber auch vielleicht nicht schlecht, ja, weil natürlich da, also ich glaube, wenn man jetzt ein modernes LLM jetzt erklären müsste, was jetzt gerade en vogue ist, waren da wahrscheinlich nur viel mehr Konzepte drin, die man dann auch noch, also gesehen, nicht schlecht, ja, dass schon ein bisschen öder ist. Aber man macht da im Grunde ein LLM, was so ChatGPT-2-Niveau halt hat. Und das Geile ist, du hast natürlich Codebeispiele in dem Buch, aber diese Codebeispiele, die sind halt in Python geschrieben, weil da gibt's ja diese PyTorch Library, die ja da alle möglichen Datenstrukturen hat für so Umsetzung für so ein LLM. Und diese ganzen Codebeispiele für das Buch, die sind aber in so Jupyter Notebooks drin. Was ja, das sind quasi so spezielle Files, ja, da kannst du auch Grafiken embedden, Text embedden, aber eben auch Codebeispiele. Und die kannst du halt dann einfach auch ausführen, ja, diese Codebeispiele. Und aber auch verändern, ja. Das heißt, du kannst quasi dann zu jedem Kapitel so ein Notebook aufmachen, hast dann in dem Notebook eigentlich mehr oder weniger das Buch nur mehr drinnen, ja, das Kapitel von dem Buch, plus die Codebeispiele dazu und kannst aber halt dann auch wirklich in die Codebeispiele, die ein bisschen, die kannst alle ausführen halt, ja. Und diese Jupyter Notebooks, die kannst zum Beispiel in dem PyCharm, was der, das ist die JetBrains IDE für Python, die ja frei ist, glaube ich, für einen Monat oder was, wenn man sich so abladet, werden halt diese Notebooks auch nativ unterstützt und das kannst du einfach da ausführen dann, ja. Das ist eigentlich ziemlich geil, weil du dann, was der teilweise im Buch ist halt, ja, weiß ich nicht, machst du da irgendwelche Matrizen, Multiplikationen und so, und da kannst du aber dann halt dann reinschauen und sagen, hey, na, jetzt warte mal, bevor du das ausführst, baue halt da mal gleich ein Print rein und schau mal, was denn, wie schaut das aus? Okay, oder ich tue es im Debugger durchsteppen, ja. Und so. Und das ist eigentlich echt sehr cool gemacht, ja. Mit den Codebeispielen gemeinsam. Also, ich habe es dann immer so gemacht, was ich einmal ein Kapitel durchlesen. So ist auch voll gut geschrieben. Also, es ist wirklich, setzt wirklich sehr wenig voraus. Einmal das Kapitel durchgelesen und dann quasi so ein bisschen die Codebeispiele durchgehen für das Kapitel, nur mal in so einem Jupyter Notebook. Und ja, ist echt krass und halt auch, da siehst du halt auch einfach wieder, wie genial im Endeffekt ja dieses diese Konzepte jetzt sind, die da dahinter stehen, weil so an sich ist jedes Konzept eigentlich relativ einfach, aber in der Gesamtheit funktioniert es halt offensichtlich ziemlich gut und bietet's ja, ziemlich gut wahrscheinlich, keine Ahnung, das ab, ja, was man so braucht.
Ja, Wahnsinn, was diese Technologie da jetzt alles für Möglichkeiten plötzlich geöffnet hat. Ja.
Voll. Und ich finde es halt einfach auch geil, weißt du, man ist eh klar, ich meine, da kannst du halt fast nicht mithalten. Jetzt als, weißt du, als Software, ich meine, ist halt ein bisschen was anderes, als wie, keine Ahnung, jetzt kommt eine neue Version von einer Programmiersprache raus mit ABC als Feature, ist neu und dann schaust du halt die Features an, weil das, ich glaube, diese Modelle, die werden halt so schnell weiterentwickelt und das ist ja im Grunde ja, das sind ja halt auch keine offenen Geschichten, was ich meine, das ist ja eigentlich alles kommerziell, also da legt ja jetzt keiner offen, wie die Features dann so genau funktionieren in die neuen Modelle. Aber dass man mal so ein bisschen zumindest von den Grundmechanismen eine Ahnung hat, ist, glaube ich, ja, habe ich zumindest ein wenig ein besseres Gefühl dann auch.
Ja, da gibt's ja immer den Spruch, dass man eigentlich als jeder Entwickler mal einen Compiler bauen sollte eigentlich, oder? Damit man so eine Ahnung hat von dem, worauf man da eigentlich aufsetzt und so, ja. Dass man dann auf jeden Fall besserer Entwickler ist. Wahrscheinlich ist es bei den LLMs auch so, dass man ein bisschen eine Ahnung haben sollte von den LLMs, damit man es besser benutzen kann sozusagen.
Ja, voll.
Ja. Da habe ich das ganz spannend gefunden, was in der Freakshow da erwähnt haben. Die haben jetzt nicht genau im Detail angeschaut, aber der Brittler hat sehr, sehr ausführlich erklärt. Ich weiß nicht, ob du da einen Link noch auf die Garen müsst, weil sind sicher in der Freakshow drin. Dieses Ding, was sie untersucht haben mit die, woher diese, wie sagt man, Halluzinationen bei LNMs oft kämen, dass das eigentlich in dieser Studie dann overtracken haben können auf, dass das immer ein paar, dass nur ein paar von diesen Knotenpunkten immer zuständig sind für das. Ja.
Okay.
Und wenn diese Knotenpunkte quasi dann das beeinflussen und wenn man die oberregelt, die Knotenpunkte kann man halt die Halluzinationen der LLMs ziemlich reduzieren, aber das sind wirklich in 100.000 Knoten ist aber einer oder so dabei, der das irgendwie beeinflusst und der eine, wenn man den auf oberregelt, dass der nicht so viel Einfluss hat, dann kann man die Halluzinationen sehr stark reduzieren, da hat es eine ganz spannende Studie eigentlich gegeben.
Okay.
Ja. Weil es an dem natürlich auch immer noch ein bisschen forschen, wie man das optimieren kann, dass es weniger halluziniert.
Ja. Ja, ich glaube, da ist wirklich viel Forschung und so notwendig, weil weißt du, da spielen so viele Mechanismen zusammen irgendwie. Mhm. Weil jetzt eben auch in dem Buch, es gibt ja da auch bei diesen Schritte, wo sozusagen ja der ganze Prozess, wo halt die Tokens da durchlaufen, sage ich jetzt einmal, ja, da gibt es ja jetzt auch schon Schritte, wo zum Beispiel absichtlich bestimmte Gewichte einfach gedroppt out werden, ja. Also ein bestimmter Prozentsatz, weil man einfach draufgekommen ist mit der Zeit, hey, wenn du einfach alle Gewichte drinnen lässt, werden die Ergebnisse halt nicht so gut und das hört sich da jetzt auch so an, ja. Dass man dann draufgekommen ist, naja, okay, da hat es jetzt ein paar Gewichtungen gegeben, die hätten wir lieber dropouten sollen, hat man aber nicht, wieso auch immer, oh, ja, genau. Ja. Aber ich glaube, da ist, also das ist viel, viel mehr nicht deterministisch und mit Versuche und Forschung etc. Und da wieder nur ein bisschen schrauben, dort wieder nur ein bisschen schrauben und dann wird es auf einmal wieder besser, das Ergebnis, als was man sich das vorstellt. Ja.
Ich habe das jetzt da mal reingepostet, noch die zwei Links, das der Halluzination. Das, ja.
Obwohl ich das ehrlich gesagt gar nicht, also jetzt in meine Programmierbeispielsgeschichten, ich habe das gar nicht so extrem. Ja. Vielleicht hast du es dann wirklich, wenn es Kontext-Window relativ voll wird oder irgendwie
ja,
so.
Ja, eher halt bei normalen so Textfragen, wenn du oft so in eine falsche Richtung leiten probierst oder so und dann, das haben sie ja da auch geschrieben, dass er wirklich dann auch zustimmt, obwohl das quasi ja, sicher Blödsinn ist, was du ihm gesagt hast, aber er tut halt dann so, ob es echt ist und so und weist dich nicht darauf hin, dass das anders ist und so Sachen halt auch. Ja. Wobei beim Code das ja eh alles viel statischer ist. Ja,
ja genau.
Da hast du eh nicht so Ding. Was oft ganz witzig ist, was mir auch schon ab und zu passiert ist, ist, dass du im falschen Branch oder im falschen Projekt den Prompt reinschreibst quasi. Weißt du, dass du irgendwie im falschen Folder bist und sagst, jetzt, du mach das und das anders noch und dann tut er ewig lang herum und baut irgendwas, weil es das dort gar nicht gibt, von dem du schreibst, so quasi.
Naja.
Das, ja, das hat, bemühen sie sich halt einfach doch recht stark dir zu gehorchen, sozusagen, ja. Auch wenn das da ja absolut keinen Sinn macht in dem Projekt.
Naja.
Gut. Ich glaube, dann können wir an dieser Stelle die Podcast-Episode als erfolgreich betrachten. Und haben sicherlich beim nächsten wieder ein paar Themen noch, erstens für die, was wir auf der Liste gehabt haben, noch ein paar Produkte, was wir mal, und so können wir wieder mal drüber reden. Aber es wird beim nächsten Mal wieder einiges über AI zum Verzögen geben.
Ich glaube.
Es gehört einfach zu Software Engineering und Softwareentwicklung dazu, jetzt einfach, ja. Und das ist ja der Untertitel unseres Podcasts, gell, rund um Softwareentwicklung. Und da ist es einfach nicht mehr wegzudenken, ja.
Ja, auf alle Fälle. Und ist auch wirklich einmal ein spannender Umbruch, oder?
So ja, voll.
Doch das Spannendste jetzt so aus den letzten 10, 20 Jahren eigentlich.
Und ich finde es auch eben interessant, quasi dann, man kriegt halt das Feedback von so viel Leuten, wenn man in so Meetups drinnen ist oder wenn man so das mit, ich habe dann ab und zu jetzt also Social Media Posts gemacht und die Kommentare drunter von ehemaligen Studienkollegen oder Kollegen aus der Branche, die ich halt so kenne, es fühlen einfach viele so, erstens mal dieses neue aufgeregt sein, was jetzt, was man da jetzt alles für neue Möglichkeiten halt hat, ja. Andererseits natürlich auch diese Pressure, die man da fühlt, dass man jetzt irgendwie mitziehen muss irgendwie oder sich mit dem beschäftigen muss so viel auch oder, also, das, da geht's vielen sehr ähnlich, ja. Und ich finde es auch witzig, wenn ich das Video von dem Andrew Capati da jetzt angeschaut habe, der jetzt 20 Jahre quasi sich mit so Modell, Artificial Intelligence oder halt Machine Learning und so beschäftigt hat, ja, dass der dann da hockt in dem Interview und dann sagt, ja, seit Dezember reißt nicht das richtig voll her, da hat er halt diesen gemerkt, seitdem ist das Coding mit Claude und so gut und also dem geht's genau gleich, weißt wie mir. Ja?
Ja,
obwohl der 20 Jahre schon jetzt mit Machine Learning und AI drin hat, aber der spürt auch gerade diesen, was sie da gerade als für ein Shift quasi die Industrie da gerade macht. Ja.
Mhm.
Naja. Okay, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend und eine spannende Arbeitswoche oder zwei, drei, bis wir uns das nächste Mal hören.
Genau, ja, dir.
Gut, dann ciao.
Bis dann, ciao. We'll be right back.